In einer Welt, in der man denken könnte, alle Bücher wären schon besprochen, entdecken Gunnar und Andreas die Perlen der Literatur auf der nebligen Abraumhalde der Popkultur. Willkommen bei der Stuhllektüre.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Stuhllektüre, dem Podcast für alle, die nicht so wirklich Bock haben, Bücher selber zu lesen, sondern sich das lieber ein bisschen vorkauen lassen. Und dann geht es hier auch noch um die Creme de la Creme der Verlage schlechthin. Gunnar, was haben wir denn
heute mitgebracht? Ja, ich wollte gerade sagen, also vor diesem Podcast habe ich immer noch gerne gelesen. Aber seit wir diese komischen Trash-Bücher lesen müssen, ist das für mich... Ja, ich habe mich durchgequält, um es wegzunehmen.
Du hast es in anderthalb Tagen durchgesuchtet.
Durchgesuchtet, ja, weil ich auch im Zugzwang war, weil ich erst angefangen hatte und dann dachte ich, oh nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Aber darum soll es ja gar nicht gehen.
Doch, exakt, eigentlich soll es genau darum gehen heute.
Ja, jetzt aber ja noch nicht, denn wir haben ja heute eine ganz spezielle Episode, lieber Andreas.
Genau, denn wir reden über Lisha und Lou, total paranormal. Und zum ersten Mal, würde ich sagen, sind wir mit unserem Wissen komplett überfragt. Bei, sage ich mal, so Zeitgenossen wie Katja Kasavice oder dem Hund von Glöckler, da sind wir selber im Bild, können uns, sage ich mal, das gesammelte Wissen der Menschheit zunutze machen, um uns ein bisschen in die Figuren reinzulesen. Aber bei Lisha und Lou haben wir gesagt, nee, wir brauchen dann einen Experten, der uns diese beiden Figuren aufschließt, der sie uns ein bisschen erklärt.
Auch einordnet.
Sie einordnet, damit wir nämlich auch wissen, was wir von diesem Buch Total Paranormal und den Protagonisten zu halten haben. Deswegen ist heute der wunderbare Marc vom Erdbeerkäse-Podcast da. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich sehr. Ich grüße euch beiden. Hallo.
Marc, frisch zurück aus dem Urlaub.
Ja.
Du bist mit den Jungs Colin und Tim natürlich im Erdbeerkäse-Podcast zu Hause. Und dort besprecht ihr ja alles Mögliche rund um Trash-TV. Unter anderem auch Lisha und Lou, Fragezeichen. Sind die dir da schon mal begegnet?
Die sind mir da begegnet, ja, ich habe die da kennengelernt im Sommerhaus der Stars natürlich, im Jahr 2020 war es. Das war nämlich witzigerweise unsere allererste Formatbesprechung überhaupt. Also wir sind mit der Staffel Sommerhaus gestartet, das war die legendäre, vielleicht hat der eine oder die andere es doch mindestens am Rande mitbekommen, wo André Mangold, der Ex-Bachelor, dabei war. Und es gab den großen Mobbing-Skandal um Eva, also die ging wirklich durch die Decke, die Staffel. Und ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, Lisha und Lou waren maßgeblich beteiligt an diesem Mobbing-Skandal.
Ach, wirklich? Ja. Kannst du mal ganz kurz für unsere sehr belesenen Zuhörerinnen und Zuhörer, weil die gucken natürlich keine Trash-Formate, die sind alle eher vom lesenden Volk,
sagt man. Ja, die kommen von Kafka und Roger Willemsen genau. Und deswegen...
Kannst du es aber ganz kurz runterbrechen? Ich habe es nämlich auch nicht so richtig gewusst, dass die da mit drin steckten.
Ja, ja, also daher kenne ich sie tatsächlich auch nur. Das Sommerhaus der Stars vielleicht einmal ganz kurz vorweggeschickt. Gibt es natürlich schon ein paar Staffeln, wo ursprünglich immer ein Prominenter einzog in irgendein Haus, damals noch in Portugal. Mit eben der entsprechenden Partnerin oder dem Partner. Und das Schöne damals war eben noch, dass meistens oder oft der Partner oder die Partnerin nicht bekannt war, was immer so einen schönen Effekt hatte, dass also der prominente Part dem anderen immer erklärt hat, wie das ganze Fernsehen so läuft und so und man sich so ein bisschen überraschen lassen konnte, wie sind die Leute überhaupt so. Genau, und da gab es eben entsprechende Staffel, die dann Corona-bedingt das erste Mal in Deutschland stattfand, in Bocholt. Und da wird es ja mittlerweile immer gemacht, weil es so gut funktioniert hat dort. Und da eben, wie gesagt, Lisha und Lou mit am Start, die im Gegensatz zu allen anderen nicht bekannt waren aus Funk und Fernsehen, sondern eben nur, zumindest den Leuten, denen sie bekannt waren, von YouTube. Ich kannte sie nicht vorher und ich glaube, die meisten anderen auch nicht. Und somit waren die so ein bisschen so die ÜberraschungsteilnehmerInnen in diesem Format. Also die eigentlich niemand, würde ich jetzt mal behaupten, so richtig auf dem Schirm hat, obwohl damals sie schon 350.000 Abonnenten oder so hatten tatsächlich auf YouTube. Also ja.
Was für einen Eindruck hattest du von den beiden im Sommerhaus der Stars? Was sind das für Menschen, Lisha und Lou?
Das ist
Silly.
Silly. So nennen sie sich gegenseitig, das sei vorweggeschickt. Also wirklich gegenseitig, glaube ich, nennen sie sich beide Silly. Haben sie auch irgendwo mal erklärt, woher das kam, habe ich aber vergessen. Ja, der erste Eindruck war tatsächlich, ja, okay, sie ist sehr krawallig drauf, so halt so Berliner Schnauze, beide aus Kreuzberg, glaube ich auch. Und der Einspielfilm begann schon damit, wo man sie also kennenlernen sollte, so die Homestory sozusagen, dass sie irgendwie so einen anderen Straßenverkehrsteilnehmer da irgendwie aus dem Auto raus anschrie mit diversen Beleidigungen, wirklich? Weil der beim Ausparken sie angehupt hat oder sowas. Da merkte man schon, oh, alles klar, da lang geht also die Nummer. Dann startete diese Staffel. Und der erste große Aufreger der Staffel war, als Kubilai, der Freund von Georgina, die kennt ihr vielleicht auch, dem Ex-Bachelor André Mangold ins Gesicht gespuckt hat. So, und da war sie nämlich so noch so, konnte man noch denken, ach, die ist ganz vernünftig, weil die sagt dann so, das geht gar nicht, auf keinen Fall ins Gesicht spucken und so weiter, nein, auf keinen Fall. Dachte man, ja, okay, vielleicht ein bisschen harte Sprache, aber doch ein weicher Kern. Aber im Verlauf der Staffel merkte man, dass ich würde sagen, relativ viel Böses mindestens in Lisha steckt und Lou ist immer mehr so der Mitläufer gewesen dann tatsächlich, also ja.
Das Mitläufer-Ding, das habe ich glaube ich auch in dem Buch ein bisschen gecheckt, aber so wie du die jetzt beschreibst, habe ich nicht gedacht. Also die schreibt schon sehr, ich meine aus der Seele so ein bisschen, und die schreibt eher so, als wäre sie sehr, sehr nett, und ich bin jetzt sehr überrascht, weil ich kannte sie gar nicht, außer ich habe natürlich ein bisschen bei Instagram reingeguckt, wo sie viel über die Hochzeit jetzt, glaube ich, gepostet haben, und bei YouTube, wo auch eher so alte Sachen sind, da habe ich sie eher tatsächlich als sehr freundliche Menschen kennengelernt, sage ich mal vorsichtig.
Naja, du hast aber auch nicht so eine gute Menschenkenntnis, das habe ich dir schon oft gesagt. Was für Leuten die so abhängst, das kann man auf deinem Instagram ganz gut nachvollziehen. Aber spannend aufgemerkt, und da kommen wir bestimmt später auch noch in der Buchbesprechung drauf zurück, dass sie so ein bisschen was Böses hat. Was
ja, sie so das ist ja folgt. Klar, wo das herkommt. Das kommt von, natürlich vom Hexenbrett.
Das kommt nämlich, das kann ich dir sagen,
von Mark, den Dämonen. Vom Hexenbrett.
Denn damit haben sie in diesem Buch sehr viel experimentiert. Mich würde aber natürlich noch interessieren, wie, also gab es diese Themen Spiritualität, irgendwas in diese Richtung, Paranormales, gab es das auch im Sommerhaus?
Also ich erinnere mich dran, dass wir im Podcast irgendwann mal zwischendurch, es mag auch schon nach der Staffelbesprechung gewesen sein, da hatten wir durch Zufall gesehen, dass es ein Buch von den beiden gibt, eben dieses Buch. Und da waren wir sehr, sehr überrascht über die Thematik, weil das wirklich im Sommerhaus überhaupt nicht vorkam. Im Gegenteil, es gab ein Paar, Diana und ihr Mann Michael. Diana übrigens, diejenige, kennt ihr vielleicht noch, die früher mal getanzt hat in der Bulli-Parade bei der Band. Oh, da gab es auch immer diese Frau, die da getanzt hat. Das ist Diana. Und die beiden waren schon sehr spirituell unterwegs. Und das wurde im Gegenteil sehr belächelt von Lisha und Lou.
Ach,
deshalb waren so,
wirklich?
Ja, deshalb waren wir umso überraschter, dass das jetzt das große Thema von den beiden ist. Wenngleich man dann ja auch sehen konnte auf ihrem YouTube-Kanal, dass es schon das ein oder andere Video zu dem Thema gab, wo die beiden, das ist ja irgendwie der Hauptcontent auf dem Kanal anscheinend, die sitzen irgendwie beklemmt in so einer Ecke und machen Reaction-Videos und gucken sich dann teilweise Videos an, wie da irgendwie was von der Wand fällt bei wem anders und da krass, nein, glaube ich nicht. Oh mein Gott. Das ist ja so, das ist ja das, wo das Thema zumindest mal aufgegriffen wurde von den beiden auf dem YouTube-Channel, immerhin vor dem Sommerhaus schon. Aber wir waren sehr überrascht, weil im Sommerhaus, da das Einzige, was in die Richtung geht, war nur, als sie nach Evas Auszug, glaube ich, war das dann schon, jemand anderes auf dem Kieker hatten, nämlich Caro und Andreas Robens. Die es gewagt haben, irgendwie sie zu nominieren oder irgendwie so, was weiß ich jetzt nämlich ganz genau. Und dann haben sie sich einen Spaß draus gemacht und irgendeine Puppe genommen aus diesem Sommerhaus und da so Nadeln reingesteckt und sich vorgestellt, das wäre Caro. Das wäre das, wenn man es gut meint, was grob in diese Richtung geht und das Einzige, was da passiert ist in dieser jetzt, Art.
Jetzt hast du gerade so ein bisschen nachgemacht. Also ich habe erst das Buch gelesen und dann habe ich das Buch durchgehabt und habe ich heute Morgen noch so ein bisschen bei YouTube gesehen und habe mir die beiden komplett anders vorgestellt als das, was ich da gelesen habe.
Exakt. Ich wollte gerade auch sagen, ich habe es genauso gemacht, weil ich dachte, ja, ich will auch mal ein Gefühl für die kriegen. Hätte ich nicht tun sollen. Sie funktionieren besser gelesen, als wenn man ihnen wirklich zuhört.
Also ich fand die teilweise sehr sensibel, sehr sympathisch in dem Buch. wo ich dachte so, okay, alles klar, was ist das denn? Wie die, also auch wenn sie anschreien im Auto, was du gesagt hast und sowas,
ja.
Das hätte ich nach dem Buch niemals gedacht.
Also mehr noch, die beiden haben, darüber haben sie auch in einem YouTube-Video geredet, eine kriminelle Vergangenheit, also sind beide richtige Problemjugendliche gewesen. Sie hat jedem gefühlt aufs Maul gehauen, so wie sie es sagt. Und so, und da gab es im Sommerhaus auch zwei Situationen, wo sie es nicht getan hat, aber zumindest gesagt hat, so sinngemäß oder nicht mal sinngemäß, glaube ich, so relativ deutlich so, ja, bei die Fresse, da hätte ich auch Lust, mal wieder reinzuschlagen oder diese Nase würde ich so gern mal brechen und so. Das sind Sprüche, okay, die von Lisha da durchaus kamen.
Alles klar.
Und dieses Liebe habe ich doch mehr bei ihm immer gesehen. Er hat dann ihr zu Liebe immer so mitgezogen, ja, genau, du hast voll recht und so, hatte aber dann doch immer den Drang, so ein bisschen zu schlichten im Haus. Also so ganz wohl hatte man das Gefühl, war ihm auch nicht immer in dieser Situation. Also er hat dann mal so ein gemeinsames Abendessen doch zusammengerufen, ey, wollen wir uns nicht mal alle gemeinsam an den Tisch setzen, wofür er dann hinterher auch gleich wieder Ärger gekriegt hat, wie er es wagen könnte, sowas zu machen. Also sie ist schon wirklich, also es gab wirklich Situationen, wo man gemerkt hat, die ist einfach sehr böse. Ich weiß nicht, wo es herkommt, in ihr krass drin scheint okay was zu schlummern.
Ich ist besessen.
Also es ist, wer jetzt sich da nicht reinknien will jedenfalls und so, aber trotzdem mal einen Mini-Eindruck bekommen will von Lisha. Übrigens, sie ist Teil unseres Intros auch beim Podcast, beim Erdbeerkäse-Podcast. Da sind ja so Fetzen eingespielt und sie ist diejenige, die dann sagt, was für Menschlichkeit, Alter. Das war eine Reaktion von ihr.
Okay, ja.
Ja, weil irgendwer appellierte, dass das Ganze, der Umgang mit Eva oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, vielleicht nicht ganz menschlich ist und so. Und daraufhin entgegnete sie eben, was für Menschlichkeit, Alter. Und diesen Schnipsel kann man zumindest im Intro hören bei
uns. Ich dachte, das ist Tim einfach,
ja,
ganz normal, den ihr so random aufgenommen habt. Mhm. Super spannender Input, der für mich, das kann ich schon mal sagen, das Buch auch nochmal ein ganz anderes Licht
drückt. Komplett. Also ich habe auf jeden Fall, also ja, wie gesagt, ein paar Parallelen sehe ich schon. Vor allem dieses Mitläuferische von ihm, das habe ich da drin schon gesehen in dem Buch. Aber sonst bin ich wirklich eher schockiert gerade.
Vor allem auch, dass sie die Spiritualität, sage ich jetzt mal, von den anderen
Pärchen
belächelt haben.
In dem Buch ist es so, als wäre es ihr kompletter Lebensinhalt.
Wirklich, ja.
Krass,
ja, finde ich wirklich spannend.
Also vielleicht habe ich das eine oder andere ausgeblendet und tue denen jetzt Unrecht, da gab es vielleicht doch das eine oder andere. Vielleicht gab es ein, zwei Momente, wo es aber eher so Richtung Glauben ging oder so. Das war jetzt nicht so in dem Sinne spirituell. Aber ansonsten habe ich da nicht viel von gesehen, ehrlich gesagt, im Sommerhaus.
Ja, und auch, dass sie so mit Hass erfüllt sind. Die sagen die ganze Zeit, ja, unsere Community, das sind alles, ist so viel Liebe bei uns drin und so. Als ob die wirklich so ein Feel-Good-Feld um sich haben.
Vielleicht ist es wirklich so, dass sie, wann kam das Buch raus?
Sommerhaus des Haas spielt ja schon eine Rolle, auch der Umzug und das spielt ja alles eine Rolle schon. Also
vielleicht ist sie, vielleicht ist das gar nicht mehr Lisha gewesen im Sommerhaus. Vielleicht hat einer der Dämonen aus dem Buch Besitz von ihr ergriffen.
Ja, das passiert öfter mal im Buch, stimmt. Das kann natürlich sein, ja.
So. Dementsprechend bin ich dann jetzt gespannt auf die andere Seite von Lisha und Lou, die ihr wiederum kennt.
Ja. Ich habe noch zwei Sachen, bevor ich dich entlassen kann. Das eine ist, und das ist auch eine Überleitung zu dem Buch, super random, mittendrin auf Seite 157, wirklich aus dem Nichts kommt plötzlich ein Quiz. Wie gut kennst du Lisha und Lou? Oh.
Ich habe hier die Antworten schon mal aufgemacht. Du kannst die Fragen vorlesen.
Da werde ich mich blamieren jetzt.
Ja. Wo sind die beiden geboren? Frankfurt, Berlin oder Köln?
Ja, Berlin. Ur-Berliner natürlich.
Antwort B ist natürlich richtig, klar. Berlin-Kreuzberg hast du sogar gesagt, stimmt sogar auch.
Ja. Wo hat Lou seiner Lisha dann den Antrag gemacht?
Das weiß ich nicht.
Im Einkaufszentrum, B am Strand, C zu Hause. Was würdest du denken?
Also er ist ja immer so ein bisschen der Verpeilte und sie kann sich dann drüber aufregen. Deshalb gehe ich einfach auf den Supermarkt. Aber ist wahrscheinlich
falsch. A ist richtig.
Ja,
richtig.
Dachte ich mir, war mir auch so. Ja, klar.
Wie heißen ihre beiden Babys? Lady und King, Rolex und Lennox, Porsche und Cayenne. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Katzen?
Hunde, glaube ich, ne? Chihuahuas oder sowas.
Kommen gar nicht vor
im Buch. Nee, es kommt nur ein anderer Hund vor, aber
es ist auf jeden Fall Antwort B, Rolex und Dingens. Da gab es ein tolles Q&A von den beiden, habe ich gesehen, auf dem YouTube-Kanal. Und die erste Frage war, wer könnte länger ohne Rolex leben oder so, wo ich dachte, das ist ja aber eine sehr materielle Frage. Und dann fing sie auch, ja, ich glaube, ich werde es länger. Und dann habe ich irgendwann verstanden, dass es ein Tier ist, Rolex, und eben nicht die Uhr. Aber na gut, ich schweife ab.
Ich würde ein paar Fragen skippen,
die sind
nicht belanglos.
Okay, gut.
Ich gebe dir noch eine letzte.
Ja.
Und zwar, ja, das ist natürlich spannend. Wie heißt der Lieblingsräucherstäbchenduft der beiden? A, kalifornischer Salbei, B, Myrrenbaum, C, Duft der Götter.
Ja, ich weiß es tatsächlich.
Ich bin für C. Aber
C, Duft der Götter, klar.
Es ist der Duft der Götter von unserem Trash-Gott Marc. Danke für das Input. Das hat uns wirklich enorm geholfen, die beiden ein bisschen besser
einzuordnen. Komplett. Wir hätten die anderen Leute auch mal besser einordnen lassen. Obwohl Harald Glückler, Katja und so, die weiß man. Aber das ist wirklich eine komplette Veränderung. Das
macht schockierend.
Das Buch noch weirder.
Wo kann man denn, wenn man Erdbeerkäse noch nicht hört, wo kann man euch hören, supporten? Hau mal raus.
Also natürlich, jeden Mittwoch erscheint unsere reguläre Folge, ja, zu Formaten, die gerade so anstehen. Im Moment ist ein bisschen Dürre im Free-TV, weil eigentlich besprechen wir da immer die Free-TV-Formate. Da geht's gerade um Reality Queens. Aber ansonsten kann man auch gerne Patreon werden. Da gibt's nämlich eine Extra-Folge sogar jedes Wochenende. Und da geht's gerade um einen... Ja, da schließt sich der Kreis. Sommerhaus-Klassiker, Staffel 3 nämlich, besprechen wir da gerade. Also auch da kann man gerne mal vorbeisurfen. Erdbeerkäse-Podcast überall zu finden,
auf jeden Fall. Sehr schön. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes der Folge. Ach, das war
doch... Ich weiß gar nicht, ich mach das ja, gar keine Ahnung, wie es geht. Aber kriege ich irgendwie hin.
Ach so, ja, stimmt. Ja. Dann vielleicht doch nicht. vielen, vielen Dank, Marc.
Sehr gerne.
Für dein Input hier zu Lisha und Lou, total paranormal.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank.
Ich bin sehr gespannt, was da so drin steht. Sehr gerne.
Tschüss, Marc.
Tschüss.
Mach's gut, tschüss. Das macht das Buch für dich komplett anders. Also, das ist ja Wahnsinn.
Also, ich sag mal so, sie verdienen jeden fucking Dämon, den sie,
offenbar.
Den sie bekommen, wirklich.
Gut. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ich das einordnen soll, weil ich fand die richtig nett.
In dem Buch,
Es geht jetzt ums Buch, ja.
Ja.
Total also, paranormal. Lisha und Lou, wir müssen jetzt eigentlich... Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt wieder zum Cover kommen können, weil ich wollte ganz kurz über das Cover reden, weil ich dachte, als ich es lag so auf meinem Bett und hinten ist, ich dachte, da ist so eine Staubschicht drauf inzwischen.
Ja.
Und ich habe das so ein paar Mal schon versucht so abzuwischen, bis ich dann gemerkt habe, nee, das soll so Rauchschwaden sein.
Es ist ein richtig schlechter Effekt. Zumal sie in dem Buch ja auch ganz viele so Zeichnungen haben. Von so Dämonen, die ihnen begegnet sind, das kann man schon mal sagen. Da dachte ich auch, ja, dann pack die doch drauf oder mach das ein bisschen
creepier. Nee, die Zeichnungen sind ja noch schlimmer.
Findest du?
Naja, die Zeichnungen sind doch richtig hässlich.
Ja, aber die kann man ja zumindest illustrieren und da was draus machen und das dann irgendwie mit aufs Cover packen.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, wann haben sie denn diese Zeichnung gemacht?
Vor allem ist da immer noch ein Copyright C. Lou dabei. So als bestünde da wirklich eine Angst, dass diese Zeichnungen noch fremdverwertet werden. Und vielleicht so zur groben Rollenverteilung, Marc hat das auch schon ein bisschen angedeutet und du hast es auch unterstützt. Ganz simpel gesagt, Lisha ist schon eher die Spirituelle, die, sag ich mal, diesem Paranormalen mehr zugewandt ist. Und Lou hätte von sich wahrscheinlich gesagt, ich glaube da eigentlich nicht dran.
Nee, und ich glaube auch in vielen Situationen sagt er einfach so, ja, ja, klar, ich glaube da schon dran. So, das hab ich so rausgehört. Weil die meisten Geschichten in diesem Buch, die teilen sich das ja immer auf. Also manchmal ist eine Geschichte von Lisha, mal ist eine von Lou.
Ja.
Mal sind von irgendwelchen random Leuten, da kommen wir auch noch zu.
Ja.
Aber da gibt es auf jeden Fall mehr Geschichten von Lisha. Und Lou, kann ich mir sogar vorstellen, dass er die Geschichten sich ausgedacht hat, die er teilweise...
Das ist natürlich schon ein harter Vorwurf jetzt.
Weil er sagt, oh shit, jetzt muss ich auch noch meiner paranormalen Freundin da irgendwie gerecht werden und auch noch was machen. Ah ja, stimmt, in meiner Kindheit gab es doch noch irgendwie so einen Fall von paranormaler Aktivität. Da, ich erinnere mich jetzt wieder. Da war so ähnlich wie bei dir gewesen.
Also ich fand es grundsätzlich schon spannend und deswegen haben wir das Buch ja auch genommen, weil es endlich mal nicht so eine Biografie ist, sondern die haben wirklich ein Thema gesetzt. Ja. Und so dieses Paranormale, da muss ich schon einmal vorab fragen, bist du denn grundsätzlich offen für sowas Paranormales?
Andreas, du wirst dich natürlich wundern, aber bei mir steht natürlich die gleiche Frage hier auch auf meinem kleinen Wunderzettel. Nein, ich glaube an sowas nicht. Und ich finde das auch irgendwie ein bisschen seltsam, dass es immer nur Leute Leuten sowas passiert, die auch dran glauben. Also mir ist noch nie etwas Paranormales passiert in meinem Leben, was ich nicht irgendwie erklären kann. Und es passiert irgendwie wirklich immer nur den Leuten, die schon vorher sowas Paranormales in sich haben. Aber wir haben uns ja vor einer Woche getroffen. In der Kantine, also durch Zufall, ja. In der NDR-Kantine. Und da hast du mir gesagt.
Was habe ich gesagt, ja?
Du hast gesagt, das Buch hat was mit mir gemacht, glaube ich. Oder irgendwie sowas hast du gesagt.
Ja, ich habe es natürlich unnötig dramatisch formuliert und bin dann auch sofort, habe mich umgedreht und bin weggegangen,
genau,
weil ich dramatische Abgänge liebe.
Ja, das war interessant. Ja,
ich hab gesagt, du wirst mich nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen, genau. Heute.
Ja, das hat, und deswegen glaube ich jetzt mal, dass du eventuell paranormale Sachen in deinem Leben schon erlebt hast.
Ich habe sehr enge Verwandte, die mir sehr nahe stehen, denen schon krasser paranormaler Scheiß passiert ist.
Aber glaubst du das?
Ja,
weil die Person das hier hören könnte.
Weil die Personen so fernab von so einem Klamauk sind, nenne ich es mal, dass ich das bei jedem anderen würde ich sagen, ich habe das Skepsis. Bei den Personen würde ich sagen, okay, shit. Also das wird heute auch noch passieren. Ich werde heute im Laufe dieser Folge komplett Geständnis ablegen über alle paranormalen Sachen, die
Ist dir schon was passiert?
Mir selbst, wie gesagt, nicht. Das muss ich auch sagen. Aber sehr enge Verwandte. Und ich habe auch in einer Wohnung geschlafen, in der Paranormales schon häufiger passiert ist. Und auch ich hatte dort eine besondere Nacht.
Nein, Andreas, das ist ja Wahnsinn. Was?
Aber zunächst,
das kannst du denn nicht jetzt sagen. Ach,
steigen wir doch ganz locker ins Buch ein. Und ich würde sagen, immer wenn so Sachen passieren.
Und das konntest du die ganze Zeit vor mir verheimlichen?
Ja. Das ist das Schöne, dass Wahnsinn. Wir uns nach so vielen Jahren enger Freundschaft immer noch neue Sachen zu erzählen haben.
Stark.
Okay. Also.
Das Buch startet ganz normal, ganz entspannt. Und zwar in der im Vorwort, das können wir aber skippen.
Ja.
Bla bla bla, ist scheißegal. Fans sind die geilsten so. Marc ja gerade gesagt, dass das alles Bullshit ist von denen.
ja.
Lischers Kindheit wird beschrieben. Viele paranormale Sachen sind passiert.
Ja. Das erste, um mal so ein bisschen so ein Geschmäckle zu geben, was ich ganz spannend fand. Als Kind war sie zu Besuch im Haus der Großeltern und wollte dort auf Toilette gehen. Und die hatten quasi zwei Toiletten, eine im Keller, eine im Erdgeschoss. Und im Erdgeschoss war belegt, sie musste also im Keller gehen. Und mehr oder weniger war das dann so, dass sie dachte,
du
okay.
Du musst es ein bisschen mystischer jetzt verpacken.
Bisschen mystischer, okay.
Vielleicht kannst du auch so ein bisschen.
Ach so Rauchgeräusche.
Und dann ging sie in den Keller und die Tür war verschlossen. Bum, bum.
Aber wer ist denn da unten auf Toilette? Ich muss mal und es ist abgeschlossen. Nach und nach kam die ganze Familie zusammen. Mittlerweile war die Toilette oben frei. Zu meinem Glück konnte ich mich dann endlich erleichtern. Da bemerkten wir, unten konnte keiner auf dem WC sein. Alle waren da. Beherzt griff mein Vater nach dem Türgriff und schüttelte kräftig. Vielleicht klemmte er einfach nur die Tür, aber auch auf seinem Gesicht war jetzt ein großes Fragezeichen zu
sehen. Was ist mit dem Fenster, Andreas? Was ist mit dem Fenster?
Nun, die Großmutter geht mit ihr raus. Sie gehen einmal rum, wollen quasi von außen in das Fenster gucken und sehen, da ist niemand. Vielleicht ist da ja auch jemand eingebrochen und hat sich etwas angetan. Oh Gott, behüte.
Jemand ist im Haus.
Jemand ist im Haus? Was passiert dort? Die Tür war abgeschlossen. Niemand war in der Toilette. Die Fenster waren von innen verriegelt. Da soll mal bitte einer erklären, wie das sein konnte. Wir riefen dann die Feuerwehr, die Tür aufbrach.
Und wisst ihr, wo der Schlüssel am Ende war?
Du wirst es nicht glauben. Der steckte nicht etwa von innen im Schlüsselloch. Nein, er lag mitten auf dem Toilettendeckel, als ob ihn jemand dort sorgfältig platziert hätte.
Krass. Ja, so fängt das Buch an.
Das ist so die erste Hausnummer, wo man mal so ein bisschen denkt, okay, gut, da passieren so ein bisschen leicht Unerklärliches.
Ja, kann aber natürlich auch irgendwie Bullshit, also ich habe das...
Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen auch anders geframed durch Marc.
Ne? Weil es soll ja wahrscheinlich, also erstmal natürlich, wie viel von den Geschichten stimmen wirklich, wie viel ausgedacht. Am Ende müsst ihr das selber, glaube ich, einordnen für euch, ob diese Geschichten alles so stimmen. Dann gibt's relativ schnell immer mal wieder so Auszüge, wo so Sachen erklärt werden. Hier zum Beispiel Hexen und Hexenverbrennung. Eine Hexe ist ein Märchen im Volksglauben, bla bla bla. Und die sind natürlich, wie man hinten auch erfährt, und ich habe es natürlich vorher nicht gewusst, dass hinten noch so ein Glossar kommt.
Ja.
Aber es ist natürlich als 1:1 von Wikipedia einfach kopiert. Finde ich gut, um so ein bisschen Platz im Buch zu, also Seiten zu füllen, sag ich mal. Schrift auch sehr groß.
Ja, es gibt auch stellenweise ja wirklich einfach weiße Seiten.
Ja.
Leere weiße Seiten.
Sehr viele Seiten, weiße Seiten.
Und ich dachte, bevor wir mit diesem Podcast angefangen haben, dachte ich, boah, ich könnte, glaube ich, nie ein Buch schreiben, weil so 250 Seiten, puh.
Und dann denkst du, Hälfte Wikipedia, Hälfte weiß.
Ist so. Fertig. Dieser Podcast beweist es nochmal wirklich, jeder kann ein Buch schreiben. Ihr könnt sogar die Hälfte der Seiten einfach leer lassen.
Sehr viele leere Seiten, das ist mir auch aufgefallen, ja.
Du hast es gesagt, sie gehen direkt auch schon in jungen Jahren zu einer Hexe.
Ja, die Mutter nimmt sie, also die Mutter möchte erst nicht,
genau,
dass Lisha mit zur Hexe geht, weil die Mutter sagt natürlich, das ist gefährlich, oder nee, die hampelt dann nur rum, ne? Die hat so ein bisschen, glaube ich, Angst, dass Lisha da das nicht ernst nimmt oder so, keine Ahnung.
Ja, und sie darf ewig nicht mit. Und dann will sie doch irgendwie mal mit und darf dann, nachdem sie ewig ihre Mutter fragt. Und dann denkt man, boah, krass, jetzt kommt natürlich so eine coole Hexe, die hat bestimmt auch so einen tollen Namen, wie das Hexen nun mal so haben. Und wie heißt sie? Noch mal
Susanne oder so.
Ganz Simone heißt sie. Ja. Die Hexe Simone. Und das hat mir sofort so einen mütterlichen, ist so ein mütterlicher Name.
Ja.
Da dachte ich sofort, naja, bei Simone, also da wird doch nicht der Dämon kommen. Da gibt's bestimmt vorher auch noch ein Mettbrötchen bei Simone.
Und da übrigens der Räucherspielchen, Stäbchenduft aus dem Quiz wird dort erwähnt, Duft der Götter, den sie zum ersten Mal bei Simone gerochen hat und seitdem natürlich immer sich holt.
Ja. Und so kam es, dass sie dann auch, also Lisha, bei ihrer Mutter im Beisein der Hexe Simone das erste Mal an so einer Seance teilnimmt. Und das spielt, glaube ich, eine Riesenrolle auch in ihrem Leben. Und da geht es ja immer mit diesen Hexenbrettern, mit diesen Ouija-Boards.
Wie spricht man das richtig aus? Also Gregor, ich war gestern tatsächlich bei Rocket Beans.
Ouija?
Wo wir tatsächlich ein Ouija-Board ausprobiert haben. Das war echt? Komplett Zufall. Ich hatte gestern richtig viele Informationen, konnte ich da liefern. Also wir nehmen diese Folge jetzt im 28. Juni auf. Ich war gestern bei Rocket Beans und wir haben tatsächlich zum ersten Mal habe ich dieses Gläserrücken gemacht mit
Ach.
Und Ouija, hat Gregor gesagt, wird es ausgesprochen. Auch wenn dahinter ein A ist, er sagt Ouija. Gregor Katsios.
I call bullshit on that. Ich habe es schon Ouija, so oft gehört. Ja.
Ouija.
Ja.
Ouija,
also
Ouija, sagt Gregor.
Er meint wahrscheinlich den Bruder von Mario einfach, ja. Okay, gut. Und okay, muss ich mir das noch anschauen. Was passiert? Kannst du das so ein bisschen andeuten?
Ja, wir haben mit Gregors, wir haben mit so ein paar Leuten gesprochen. Und Gregor, zum Beispiel mit dem Huck, hieß ja irgendjemand, von Gregors Verwandten oder so, gesprochen haben. Und der hat gesagt, Gregors Buch wird ein Misserfolg. Das Neue. Naja, könnt ihr euch mal angucken. So, es geht auf jeden Fall weiter und Lisha macht heimlich irgendwann ihren Finger auf das Glas, ohne dass die Mutter es mitbekommt. Und du willst was sagen?
Ja, und natürlich ergibt sich auch sofort was. Simone fragt, wer ist da jetzt und für wen? Und plötzlich schob sich die Plakette weiter und weiter in rasantem Tempo, bis schließlich ganz klar das Wort Schutzengel geschrieben war. Meine Augen starrten wie gebannt auf dieses Brett, danach bewegte sich die Plakette zum Buchstaben J, dann zum K. Sollte das ein Name sein? JK? Egal, mein Schutzengel schrieb mir. Und da dachte ich jetzt kurz, hat sich einer der Schutzengel einfach einen Spaß erlaubt, indem er da hinterher Just Kidding, die Ach Abkürzung so, für Just ich, Kidding ja, hinterhergehauen okay. hat?
Ich fand JK eigentlich einen ganz coolen Namen.
So. Ist JK, also wäre natürlich cool, aber vielleicht war es einfach nur so ein Joke. Aber auf jeden Fall, auf diesem Ereignis baut sich dann so eine Verbindung auf, wo sie mehr oder weniger sagt, ey, zum Glück ist mein Schutzengel ja immer da.
Genau, und sie malt den Schutzengel auch überall hin. Also die ganze Schule ist offenbar irgendwann vollgemalt mit JK. Und sie ist am Ende auch froh, dass sie sich noch nicht tätowieren lassen durfte, weil sonst hätte sie wahrscheinlich auch ein JK-Tattoo.
Und da dachte ich dann auch so ein bisschen, also dieses Schutzengel ist immer da Ding, das finde ich ist ja bei diesem Paranormalen oder wenn so Verwandte sterben, dann sagt man ja immer so ein bisschen, ja, sie wird immer bei dir sein. Und mein erster Gedanke ist dann immer, aber auch wenn ich halt dusche oder auf Toilette bin oder Sex habe.
Da macht sie sich aber auch irgendwann mal Gedanken, glaube ich.
Weil du würdest ja dann vielleicht denken, okay, Großmutter geht hoffentlich aus dem Raum raus. Also auch wenn sie über mich wacht, das ja. würde ich nicht wollen. Ja. Bei einem Schutzengel, der kann ja auch denken, oh shit, was ist denn, wenn...
Der Puls geht gerade hoch, was ist denn da los bei ihr?
Was ist, wenn er dann plötzlich eher in der Dusche umfällt?
Da passe ich mal lieber auf.
Da bin ich wohl lieber ganz nah dran, um schnell einschreiten zu können.
Natürlich.
Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das harte Los von Schutzengeln, dass sie auch sehr, sehr viel Scheiße sehen. Naja.
Habe ich aber als Kind auch schon mal öfter gedacht, diesen Gedanken. Du nicht? Hast du noch nie gedacht, so oh, Opa guckt immer zu?
Doch, klar.
Ja.
Und es stellte sich raus, er hatte auch einfach immer zugeguckt. Ja, also er lebt halt noch. So, und dann hat sie so verschiedene Unfälle.
Er fällt vom Pferd und so.
Fällt
und
vom Pferd.
Passiert immer was
und so. Mal fällt das Navi aus, das ist so ein bisschen krasser irgendwie, ne? Als wir von der Autobahn abfahren wollten, da spinnt plötzlich das Navi und sagt, bitte wenden, fahren Sie zurück auf die Autobahn und halten sich an die vorgegebene Route. Das passt alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Stellt sich raus, auf der Straße, wo sie eigentlich lang wollten, war ein Riesenunfall. Und das sind dann alles so kleinere oder auch größere Sachen, die sie alle so diesem Schutzengel dann andichtet und sagt, naja, der hat aufgepasst.
Andichtet, das darfst du nicht so wertend sagen, Andreas. Vielleicht ist das ja auch so. Also
du hast eben schon Bullshit gesagt.
Und ja,
du musst das glauben, wenn man will.
Ja.
Ja. Ja. So, und dann kommt Punkt 1, die Schlafparalyse. Nun, es begab sich Andreas zu einer Zeit.
Andreas, legt das Buch weg. Was passiert jetzt?
Also, ein naher Verwandter von mir hatte über Jahre in einer Wohnung paranormale Erfahrungen. Diese Erfahrungen sind so weit gegangen, dass sie mehr oder weniger eine männliche Person, ein Wesen dort vermutet haben. Und es hat sich im Laufe der Zeit, in der sie in dieser Wohnung gewohnt haben, das Paar immer krasser entwickelt. Das begann mit so einfachen Sachen wie, dass sie meine Stimme gehört haben, die den Namen dieses engen Verwandten gesagt hat. Das ging. Kannst du
dir vielleicht einfach einen Namen ausdenken?
Gunnar.
Okay.
Das ging weiter mit so Sachen wie, und das lesen wir später auch noch im Buch, dass so Kissen durch die Gegend
wirklich
geflogen sind.
Und du glaubst es. Den.
So Sachen wie, dass man nachts aufgewacht ist und dachte, man wurde volle Möhre mit einem Kissen geschlagen und beide im Ehebett in Anführungszeichen haben gesagt, ich war es aber nicht. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass dieser nahe Verwandte von mir,
Gunnar,
wenn er alleine war und seine Partnerin nicht da war, Panik hatte, dass dieses Wesen wiederkehrt.
Krass.
Und er hat unter anderem seine Schlafzimmertür abgeschlossen von innen, nachts.
Aber Geister können da auch durchgehen, ne? Das weiß er schon.
Geister können durchgehen, aber
nicht durch Salz.
Nicht durch Salz, stimmt. Das haben wir auch gleich noch. Tipps für eine Seance, wenn ihr das zu Hause nachmachen wollt. Habt ihr vielleicht auch bei Rocket Beans gemacht. Und er ist dann nachts aufgewacht, wohlwissend, dass er vor dem Einschlafen die Tür abgeschlossen hatte. Und er wacht auf um 3 Uhr nachts und die Tür steht sperrangelweit offen.
Naja, es gibt aber ja auch sowas wie, hatte man eine Kamera aufgestellt, geguckt, ob er vielleicht selber schlaftrunken auf Toilette, Glas Wasser holen oder einfach so schlafwandelmäßig.
Nein, es sind Wohnungsschlüssel verschwunden, es sind...
Ja, bei mir ist auch letztens was verschwunden.
Es sind...
Ich wollte letztens einer Freundin zum Beispiel so Gitarrenpicks mit ihrem Gesicht drauf schenken. Sind verschwunden. Bis heute nicht wieder aufgetaucht.
Es war ein Geist.
Das kann ich dir jetzt sagen. Nee, habe ich nicht aus dem Müll geworfen. Es war ein Geist.
So, und in dieser Wohnung, voll von all diesen Geschichten, die immer sich gesteigert haben, habe ich genächtigt und hatte...
Ach du, wow, warte mal, was? Du hast da genächtigt? Okay.
Ja, mehrfach sogar. Und ich hatte dort in, habe dort in, im Kellerzimmer geschlafen.
Okay, hier, Andreas, schlaf doch im Gruselzimmer.
Ja, ja, gut, das reicht aber heute mit den Spooky-Geschichten. Nun geh mal schlafen. Also da gab es auch so Sachen wie Sprachnachrichten, die er, die dieser Gunnar plötzlich gehört hat, die dann auf einmal verschwunden waren nach einmal abspielen.
Mit dieser komischen Stimme. Ja, das kann man doch machen, aber bei WhatsApp
einfach kann man ja alles machen. Ja, einmal löschen. So, nun schlief ich dort und hatte zum allerersten Mal in meinem Leben eine Schlafparalyse.
Andreas!
Ja. Und was ist eine Schlafparalyse?
Aber wir haben dir vorher schon gesagt, dass die, du hast dich wahrscheinlich, dein inneres Ich hat sich wahrscheinlich darauf vorbereitet, oh, jetzt muss was passieren bei mir im Körper.
Könnte natürlich sein. Ja. Könnte natürlich sein. Ist ja bei Lisha und Lou auch so, dass Lisha ja offensichtlich auch ihre Mutter, wenn sie schon zu einer Hexe geht, kriegt man das ja vielleicht ein bisschen mit in die Wiege gelegt.
Auf jeden Fall.
Und dann hatte ich meine erste Schlafparalyse. Was ist das? Zunächst mal ein rein motorischer Vorgang. Wenn jeder Mensch, der schläft, also das führt dann dazu, dass mehr oder weniger alle Muskeln die ganze Zeit wie gelähmt, paralysiert
sind. Aber Andreas, welche Muskeln denn?
bis auf einen Muskel. Das fällt mir gerade ein, weil man hat ja ständig Erektionen nachts. Also es geht nicht für alle.
Hattest du sie auch währenddessen?
Ich schweige in diesem Fall. Nein, hatte ich nicht. Aber so, ne, damit man nicht nachts immer um sich tritt, wenn man auch aktiv träumt und so weiter, ist der Körper halt so in so einem kompletten Ruhemodus, damit man eigentlich mehr oder weniger da liegt. Und das Gehirn arbeitet aber. Nun kann es passieren, dass man manchmal in diesem Stadium aufwacht. Das ist dann so, dass man dann wirklich die Augen aufreißt und merkt, oh, ich bin irgendwie wach, ich kann auch gucken. Aber ich kann halt gerade nichts bewegen, weil all meine Arme, Beine, Muskeln etc. sind halt lahmgelegt. Und das hatte ich noch nie in meinem Leben, auch danach nie wieder und hatte das aber in diesem Kellerzimmer. Und man liegt dann ja so auf der Seite und kann halt wirklich nur in eine Richtung gucken. Dein Gehirn dreht aber natürlich durch, weil das komplett wach und aktiv ist. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass da ein Wesen irgendwie im Augenwinkel zu sehen ist. Oh fucking yes. Und dann liegst du halt da, du kannst nicht sprechen, du bist aber ja trotzdem wach, kannst nichts bewegen und versuchst irgendwie wach zu werden und deinem Körper zu sagen, hallo. Und ich hatte natürlich das Gefühl, du kannst aber ja auch nicht so weit gucken, weil du deinen Kopf nicht bewegen kannst, dass da irgendwie ein Schimmer, irgendwas Dunkles ist, was sich bewegt. Am nächsten Morgen war dann alles okay. Es war ein sehr dunkler Kellerraum. Naja, die Miete war sehr günstig, also ich bin schon noch eine Weile geblieben.
Du bist doch länger, hast du länger da gepennt, öfter. Uh-huh. Ach krass, hätte ich nicht gemacht.
Mehrere Monate. Ja, also und diese Art von Schlafparalyse hat also auch die gute...
Hast du was, also es geht ja da um so diese Jugendgeschichten jetzt gerade da bei Lisha und Lou.
Wir sind immer noch im Stuhllektüre-Podcast, falls ihr gerade auf eure Spotify guckt
also ich und sagt, was habe ich da nochmal angemacht? Verwandtschaft bei mir, die auch spirituell angehaucht sind, sage ich mal. Ja, glaube ich, alle Leute haben, glaube ich, sowas in der Verwandtschaft. Mhm. Sowas.
Das ist so ein bisschen wie, man hat immer einen AfD-Wähler und einen Spirituellen so in der Bezugsgruppe. Und ich bin halt beides für dich. Ja.
Aber ich habe jetzt keine krassen Geschichten mitgebracht. Wir sind aber auch eine Akademikerfamilie, da haben wir halt sowas nicht so oft.
Ja, und ich muss auch also denken, gut, das trifft jetzt bei uns auch nicht drauf zu.
Nicht, vor allem ist einfach nur.
Dass das oft auch Leute betrifft, wie in Horrorfilmen, die eh schon religiös sind. Man ist, glaube ich, schon immer auch ein bisschen safe, wenn man einfach nicht dran glaubt.
Man glaubt einfach nicht, genau. Und es passiert ja auch einfach nur, habe ich eben, glaube ich, schon mal gesagt am Anfang, es passiert ja einfach nur Leuten, die auch an sowas glauben.
Ja, aber auch oft, die dann religiös sind, weil in dem Buch ist auch oft so dieses, wir müssen erstmal beten und als wir dann beim Priester waren, dann ging es besser und so. Also es hat schon alles immer eine sehr krasse religiöse Connecte. Um diese Schlafparalyse hier im Buch noch zu runden.
Nee, deine Geschichte war viel besser als das von ihr. Also da ist ja nichts passiert.
Naja, was ich schon spannend fand, es endet zumindest damit, ne, sie hat auch eine Gestalt gesehen und das war auf der Couch, in unserer noch ziemlich neuen Couch, die vorher perfekt und glatt ausgesehen hatte, war eine fette Kuhle, so als wäre etwas richtig Schweres an der Stelle draufgefallen und heruntergedrückt worden. Diese Kuhle ging nie wieder weg.
Ja.
Und da habe ich nochmal gemerkt, also wenn es ein Wort gibt, was wirklich wenig spooky ist, dann ist es Kuhle.
Kuhle.
Also das ist okay, ja, da war eine Kuhle, okay.
So, da kommt Lou's Vergangenheit, der war, wo nicht so viel passiert ist. Auf jeden Fall wieder ein ewiger Wikipedia-Eintrag
wegkopiert. Aber da muss ich sagen,
ich habe die nicht durchgelesen, du?
Nein, natürlich nicht. Er sagt aber ja nur, na, ich habe da eigentlich nie dran geglaubt.
Und dann kommen so, ja genau, dann kommt Geschichte, du, ah ja, Moment, da war ja vielleicht doch mal was in meiner Kindheit.
Ja, aber dann kommt die krasseste Geschichte bis dato in diesem Buch. Ein bizarrer Streich. Also ich fand, da habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen beim Lesen.
Du hast mal Gänsehaut bekommen bei dem Buch, interessant, okay.
Das hatte ich zuletzt bei Katja Krasavitschs Entjungferung, dass ich so Gänsehaut bekommen habe. Und zwar will er ein Batmobil haben, unbedingt, bekommt das nicht.
Ah, ja, okay.
Er geht mit seiner Mutter nach Hause.
Ja, gut, das war wirklich eine spooky
Geschichte. Oder?
Ja, okay,
gut. So, dann geht er mit seiner Mutter nach Hause und noch sauer, dass er das Spielzeug nicht bekommen hat und zieht sich in sein Zimmer zurück, kommt wieder raus.
Und seine Mutter ist komplett eine andere Person geworden.
Ein paar Minuten später klingelt es an der Haustür. Hä, meine Mutter hatte doch einen Schlüssel. Ich lief erneut zur Tür hin, öffnete und da war sie, meine Mama. Gott sei Dank. Aber halt, das war nicht die Mutter, die ich kannte.
Das Gesicht der Mutter ist anders als sonst.
Sie sah aus wie sie, 1:1. Sie trug das gleiche bunt geblümte Kleid und ihr graues Kopftuch wie schon den anderen Tag. Aber als ich ihr strahlend vor Erleuchtung darüber, dass sie wieder da war, ins Gesicht blickte, durchfuhr mich ein Angstschauder. Da war keine Emotion im Gesicht. Diese Person blickte nur eiskalt aus starren Augen und hatte so gar keinen Ausdruck. Mama, bist du das?
Die Person geht auf den kleinen Jungen zu.
Willst du, dass deine Mutter zurückkommt? Meinte ich weinerlich. Ja, ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Ich wollte meine Mama wieder. Ich weinte immer heftiger, sodass mein ganzer kleiner Körper bebte. Spätestens jetzt wusste ich mit Bestimmtheit, hier ist etwas gar nicht in Ordnung, denn ich kenne meine Mutter. Die knickt immer ein, vor allem wenn es mir nicht gut geht. Das ist so und war auch immer so. Aber in dem Moment sah ich in ihren Augen, dass sich in ihr beim Anblick meiner Tränen nichts tat. Da war keine Gefühlsregung. Sie verzog keine Miene.
Die Mutter ist weg! Die Mutter ist weg!
Sie stand auf und ging ohne ein weiteres Wort zur Küchentür hinaus, den Flur entlang, öffnete die Haustür und wankte schlurfend hinaus. Ich hinterher. Wir wohnten im zweiten Stock. Ich konnte also sehen, wie sie im Treppenhaus nach unten lief, wie sie jede Stufe ganz langsam, wie in Zeitlupe hinunterging. Ich wollte rufen, nein Mama, geh nicht! Aber es war ja irgendwie gar nicht meine Mama. Aber sie kam nicht aus dem Haus heraus. Nach 10 Minuten ging ich nochmal ins Treppenhaus, lief die Stockwerke nach unten, um genau nachzusehen, keiner mehr da. Panik machte sich in mir breit. Ich rannte wieder hoch, zurück in unsere Wohnung, stellte mich ans Fenster und wartete. Nach einer gefühlten Ewigkeit sah ich sie. In ihrem geblümten Kleid und mit ihrem grauen Kopftuch konnte ich sie schon von weitem erkennen. Das war meine Mama.
Hallo, da bin ich wieder.
Mit dem Brot unterm Arm, das war ihre Ausstrahlung, ihre Augen.
Ja, mein Sohn.
Ihre Augen waren viel größer und ihr Mund zeigte gleich ein strahlendes Lächeln, als ich ihr an der Haustür entgegenrannte. Ich kann gar nicht sagen, wie erleichtert ich war.
Was ist mit dir denn los?
Sie habe nur noch schnell ein Brot holen wollen. Und dann habe ich ihr alles erzählt. Meine Mama war und ist eine strenggläubige Muslimin, die 5-mal am Tag betet, zu Ramadan fastet und mit solchen Dingen grundsätzlich nie spaßen würde.
Ja, ich finde es ein bisschen seltsam, das passiert öfter mal im Buch, dass es so eine seltsame Situation vorher passiert, die einfach gar nichts damit zu tun hat. Dieses Batmobil vorher zum Beispiel hat nichts mit dieser Geschichte zu tun.
Ist ein unnötiges Detail.
Genau, ganz viele unnötige Details, wo man denkt so, okay, alles klar, wann beginnt denn die Geschichte? Muss das unbedingt, diese Batmobil-Geschichte, komplett egal? Das passiert öfter mal, dass man denkt so, okay, warum erzählst du uns jetzt das? Und dann beginnt erst die Geschichte.
Ja.
Ist ja schon öfter aufgefallen. Ist ja aufgefallen.
Definitiv. Ja. Dass man so denkt, es geht in eine ganz andere Richtung. Weil auf der anderen Seite auch der eigentliche Kern der Geschichte dann immer super unverblümt kommt. Ja. Also man könnte ja schon noch mehr sagen, hey, ich beschreibe die Mutter noch mal ein bisschen, um klarer diesen Kontrast zu machen, dass da irgendwie ein scheinbar kaltes Wesen ist. Aber stattdessen geht's ums Batmobil.
Ich finde auch allgemein, immer so ganz kurz, viele kurze Sätze finde ich eigentlich normalerweise gut, aber das ist ja in einem Niveau geschrieben, wo ich dachte,
super simpel.
Super simpel. Und bei den ersten beiden Geschichten fällt schon auf, ich musste am Ende nachgucken, glaube ich, okay, wer hat diese Geschichte überhaupt geschrieben? Weil die beiden klingen für mich komplett gleich.
Danke. Ich habe auch ganz lange nicht gecheckt, wer ist nochmal Lisha, wer ist Lou. Ja. Die ersten 70 Seiten musste ich immer wieder nachgucken. Weil es auch auf dem Cover falsch rum ist, irritiert mich unnötig. Und dann nennen sie sich ja noch Silly. Und dann sind die Kinderzeichnungen von Lisha sind dann Copyright Lou. Und ich war so, ach so, das ist ja gar nicht jetzt Lous Zeichnung. Warum zeichnet Lou dann das Wesen von Lisha? Also das waren für mich die ersten 100 Seiten, nochmal klar zu kriegen, wer ist nochmal wer.
Genau, wer ist wer?
Wer schreibt was?
Genau, es klingt beides komplett gleich geschrieben. Und das hat natürlich auch an diese Ghostwriterin, hat es natürlich auch geschrieben hier, steht Credits für Tina Gerstung. Habe ich natürlich auch nachgeguckt, was sie sonst noch geschrieben hat. Da war auch nichts mega Geiles bei, würde ich sagen.
Nee.
Ich musste nochmal, ich habe schon wieder alles vergessen, was sie.
Trotzdem, diese Geschichte,
da ja, hatte ich schon die geilste. Gesaut.
Und dann erzählt die Mutter ja auch noch, ja, das hat sie auch mal erlebt, mit ihrem Ehemann, der auch irgendwie nach Hause kam und offensichtlich nicht er selbst war.
Ja.
Und dann hat sie auf Arbeit angerufen und gesagt, hey, wo bist du denn? Und er hat gesagt, hey, du weißt doch, dass ich heute länger arbeite. Ich war das gar nicht. Und da muss ich schon sagen, also unabhängig, ob man diese Geschichten jetzt für Wahrheit oder nicht, es hat mit mir ein bisschen was gemacht, dass ich schon dachte, ist schon ein bisschen gruselig, funktioniert. Auf eine Art, die Geschichte.
Ist fast die einzige, die für mich funktioniert hat.
Ja, ist auch.
Von denen. Und da kommt nämlich das Ding rein, was ich am Anfang meinte, dass ich glaube, dass er sich vielleicht die beste Geschichte einfach ausgedacht hat.
Das könnte natürlich sein, weil es ist schon weird, dass er sein Intro beginnt mit, naja, ich glaube an sowas gar nicht.
Genau, und dann, oh ja, doch, mir ist eine richtig krasse Geschichte passiert.
Die halt so ist, dass man sich davon nie wieder erholt als Mensch.
Genau, oder auch zumindest sich daran erinnert. Dann, ja, stimmt, ja, muss ich mal ganz lange nachdenken.
Hast du mal irgendwie was Paranormales erlebt?
Nö.
Nö. Ach so, ja gut, das eine Mal, als ein Mensch, der wie meine Mutter aussah, offensichtlich nicht meine Mutter war, kam und mich bedroht hat. Ja, wenn du das als paranormal bezeichnen würdest, klar, dann wäre das so eine Sache. Also so ist es ein bisschen strukturiert, das Buch. Und dann geht's los.
Dann gehen sehr, sehr viele von diesen Geistergeschichten. Und ich muss auch sagen, die sind für mich sehr oft austauschbar. Am Ende kommt immer, und das passierte mir nie wieder. Oder die zerfasern am Ende immer so ein bisschen.
Und im Endeffekt ist das so ein bisschen so eine Perlenschnur, erzählerisch von Wohnung zu Wohnung. Nehmen sie eigentlich die Sachen mit, sie ziehen dann das erste Mal zusammen und da merken sie schon, oh, da gibt's Sachen, Gestalten, die sie plötzlich.
Und dann träumt sie und dann sagt sie. Also bei Seite 68 habe ich mir auf
jeden Fall notiert. Da bin ich auch gerade, lol.
Ja.
Witzig, ja.
Da, ich war definitiv in einer anderen Dimension gewesen. Das finde ich so richtig geil. Da träumt sie irgendwas.
Ja.
Und sagt dann, das war das erste Mal, als ich in einer anderen Dimension war.
Ja.
Ich denke so, okay, alles klar. Wow, kommt da noch mehr?
Ja, es kommt mehr, denn Lou spielt GTA.
Was? Das habe ich mir so? Auch extra aufgeschrieben, dass Lou dann GTA spielt, während sie. Und sie, ich habe mir aufgeschrieben, pass auf, dann, er spielt GTA und sie ist wieder mal in einer anderen Dimension.
Klare Rollenverteilung in der Beziehung. Ich wusste, in unserem Zimmer war etwas richtig, richtig Böses. Ich spürte es, ohne es zu sehen. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Mit aller Kraft versuchte ich, mich zu bewegen und wollte Lou auf mich aufmerksam machen, aber ich war komplett gelähmt und bekam kein Wort heraus, obwohl ich innerlich so laut schrie. Kein Ton kam über meine Lippen. Lou guckte immer noch wie gebannt auf den Bildschirm und war konzentriert am Spielen. Da beugte sich das Böse auch schon fies nah über mich. Ein Wesen mit langen, weißen Haaren und einem schwarzen Umhang. Es war unglaublich dünn, hatte graue Haut und ganz lange Finger mit enorm langen Fingernägeln. Mein Körper lag bewegungslos da, wie schon in der Situation als Jugendliche mit meiner Mutter, und konnte sich nicht rühren. Innerlich bebte ich vor Angst, äußerlich war ich leblos. Und das ist ein Wesen, was da auch gezeichnet ist.
Ja, diese Bilder müssen wir auch mal drüber reden. Sind ja so scheiße gezeichnet.
Ja,
das ist doch einfach nur peinlich, oder?
Das ist, also die erfüllen den Zweck, was erwartet man, ne?
Ja, aber ja, sind selber von ihnen gezeichnet. Ja, meine Bilder müssen auf jeden Fall auch ins Buch.
Und dann haben sie in dieser ersten Wohnung, also auch eine Einzimmerwohnung, wo sie aufeinander hocken, mehrere dieser Erscheinungen, und dieses Wesen kehrt dann zurück und sie sagt, da stellte ich fest, die Art, wie ich gekrault wurde, war anders. Lou kraulte anders. Die Hand, die mich kraulte, war eiskalt. So kalt. Nicht mal ein Eiswürfel war mit dieser Kälte zu vergleichen. Diese Hand also streichelte mir auf eine ganz ekelhafte Art und Weise durchs Haar und über meinen Nacken. Ich fröstelte am ganzen Körper. Ich traute mich kaum, meinen Kopf zu drehen, aber halt, das war doch mein Lou. Ich musste ihn fragen, warum er auf einmal so kalte Hände hatte. Also drehte ich mich langsam, meinen Kopf nach oben. Ich drehte mich zu ihm und bekam den Schock meines Lebens. So ein widerliches Gesicht wie dieses habe ich noch nie in meinem ganzen Leben zuvor gesehen. Es war kreidebleich, darüber waren schwarze, etwas verwuschelte Haare, keine Augen, nur Augenhöhlen und der Mund war nach unten zerlaufen. In diesem Moment war mir klar, ich befand mich nicht in einem Traum. Ich war erneut in einer abartigen Zwischenwelt, in einer bösen Dimension gefangen, aus der ich sofort wieder raus musste.
Also ich muss ja auch ganz kurz dazu sagen, die gucken ja auch dauernd nur auf dem Sofa Horrorfilme, ne?
Exakt! Es fängt mal an mit, ja, wir gucken gerade The Walking Dead. Naja, wir waren gerade dabei, The Conjuring zu gucken. Ja, ja.
Also sie gucken nur Horrorfilme und wundern sich dann, dass sie dann Albträume haben davon.
Ja, also das checke ich halt auch nicht. Es gibt einmal eine Stelle, wo sie sagen, ja, dann haben wir doch den Horrorfilm ausgemacht und eine Komödie angemacht. Aber also wie sehr kann man auch bitte heimgesucht werden wollen wie diese beiden? Das so, wenn du das wirklich in deiner ersten Wohnung erlebst, dann ziehen sie, ja, dann sind natürlich auch religiös, ja genau, ziehen, dann sagt sie, seitdem trägt sie so eine Kette, um sich zu schützen, also auch wieder wie in so einem Film, wo jemand überreligiös ist.
Ja, es kommt safe ja auch als dauernd immer, wird. Okay, da muss ich beten, damit der Geist verschwindet.
Und dann wird's besser, wenn Lou betet, ja.
Was ich mich gefragt habe die ganze Zeit, Andreas, jetzt kommt mal eine andere Frage, du kannst das Buch nochmal lecken. Wie sehr beeinflussen Geister dein Leben?
Null.
Habe ich mich, also von einer Skala von 1 bis 10, weil die lassen sich die ganze Zeit, okay, alles klar, die gehen immer, oh shit, die Wohnung ist verflucht, hier, wir ziehen um. Scheiße, da ist auch irgendwas. Nee, Mallorca, das ist viel besser für uns. Okay, wir ziehen um. Wir kaufen mal lieber hier irgendein Hexenbrett und sowas. Und sie lassen ihr ganzes Leben so ein bisschen, habe ich das Gefühl, von so Geistern und solchen Sachen beeinflussen. Und habe ich gedacht, so, okay, bei mir spielt diese Geisterwelt einfach in meinem Leben überhaupt gar keine Rolle.
Ja, für die ist es lebenserfüllend. Für mich, ehrlich gesagt, eine komplett untergeordnete Rolle. Also es ist ganz selten, dass ich überlege, boah, muss ich das noch zu Hause mit meinen Geistern absprechen?
Aber ich dachte die ganze Zeit so, okay, man kann mit den Leuten, was so Humbug und Scharlatanerei angeht, richtig viel Kohle machen.
Das ist ja aber auch unabhängig von den beiden eine Riesenindustrie.
Ja, ja, klar.
Und also ich glaube schon, so um das einmal gesagt zu haben, es gibt in unserer Welt safe Sachen, die übernatürlich sind. Einfach mit dem Wort übernatürlich. So, okay. Weil das, glaube ich, wäre einfach naiv zu sagen, dass wir alles irgendwie checken mit unseren Sinnen. So.
Lassen wir mal so stehen.
So, das glaube ich schon, aber wie immer sind Menschen natürlich auch immer dazu getrieben, das irgendwie in Geld umzumünzen, in eine Industrie zu münzen. Und ich glaube, die beiden sind natürlich auch am Ende Content Creator, die ein Thema gefunden haben. Ich habe den Fehler gemacht, weil sie ja in diesem Buch auch sagen, sie haben früher diese Hexenbrett-Sessions, zu denen wir auch gleich noch kommen, gestreamt oder auf YouTube.
Ja,
die sind so, nicht mehr auf YouTube. Ist alles nicht mehr online. Ja. Ich habe aber dann ein Video gesehen, wo eine Taucherbrille runterfällt. Und ich dachte, ah, okay, und zum Glück in YouTube-Kommentaren hast du ja oft direkt einen Timestamp, wo jemand so gütig ist und sagt, da bitte gucken. Dann klicke ich da drauf und sehe ein Nachtslicht in deren Wohnzimmer. Taucherbrille fällt. Oh mein Gott, wie konnte das denn jetzt gerade sein? Oh mein Gott, eine Brille, wie konnte, wie geht das denn? Ja,
vielleicht ein bisschen mehr draus als da,
ja. Dann machen die das Licht an und sie legen die Taucherbrille wieder dahin, wo sie lag.
Auf die Kante.
Wirklich, sie liegt auf der Kante von einer Sprosse von einer dünnen Leiter, wo du halt so denkst, Digga, die fällt ohne Zutun in 5 Minuten safe wieder runter. Also wo ich so dachte, okay.
Ich hab einmal, hat sich so ein Hasenohr bewegt bei so einem Video, was ich gesehen habe. Okay. Neben ihr. Wo ich denke so, ja, keine Ahnung, was da passiert ist.
Also solche Geschichten gibt's dann immer, zum Beispiel, Lisha irgendwie kauft immer alles doppelt, fand ich auch ganz witzig, sogar Socken. Aber alles kauft sie immer zweimal.
Ja, ich habe auch zwei Socken an.
Und dann fragt die Hexe Simone einmal, sag mal, kann es eigentlich sein, dass du vielleicht eine Zwillingsschwester hättest haben sollen?
Jetzt kommt diese Zwillingsschwester nochmal,
Und dann fragt sie ihre Mutter und sie sagt, ja, in der Tat. Nie konnte genau geguckt werden, wie du als Miniwurm eigentlich ausgesehen hast. Natürlich waren dein Vater und ich da jedes Mal sehr enttäuscht. Bis zu deiner Geburt wussten wir nicht, ob du ein Junge oder Mädchen wirst.
Genau, weil das Ultraschallbild war dann immer plötzlich aus oder sowas. Da gab es eine Störung im Ultraschall.
Und bei der Geburt gab es Komplikationen. Mein Bauch war voll von Eiter und furchtbar angeschwollen. Ich hatte solche Schmerzen. Fast wäre ich bei deiner Geburt gestorben. Die Ärzte vermuteten damals tatsächlich, dahinter könnte ein nicht richtig entwickelter Zwilling gesteckt
haben. Ja, dann ist natürlich immer das Ultraschallbild gestört.
Die Hexe
sagen Simone, ja Ärzte dann immer.
Nickte nur wissend. Mhm.
Ich war ja auf einer Esoterikmesse einmal. Ah. Letztes Jahr.
Mhm. Als Aussteller oder als Gast?
Und da waren auch so viele Leute, die damit Geld machen wollten, mit irgendeinem Kram, so Farbtherapie oder mit Steinen natürlich auch viel, so Kraftsteine und auch mit so isotonisches Wasser ist ja
was Nützliches. Das war die Fibo, wo du wieder warst.
Ja. magnetisches Wasser und sowas, das fand ich auch unfassbar interessant.
Ist auch spannend, Leute, ne?
Ja. Wie viele Leute da tatsächlich so dir Sachen andrehen wollen und wie viele Leute auch hingehen und da, cool, das kaufe ich natürlich sofort.
Wie viel hast du gekauft? Wie viel hast du ausgegeben? Nicht gekauft,
aber ich war tatsächlich bei einer Tarotkartenlegerin.
Oh Gott, das würde ich zum Beispiel nie machen. Da hätte ich dann Angst, dass da so eine selbsterfüllende Prophezeiung draus wird.
Ja, nee, ich habe das, also ich glaube ja nicht, überhaupt gar nicht an sowas, von daher.
Ach, du bist so nervig.
Tut mir leid, ich bin jetzt nervig, aber das ist halt so.
So, dann ziehen sie in eine zweite Wohnung, was man ja nachvollziehen kann, dass sie aus dieser Wohnung raus wollen. Bei der Wohnungsbesichtigung laut Buch begeht mehr oder weniger eine Krähe Suizid.
Ja.
So, sie sehen so Federn, dann gucken sie aus dem Fenster, ach so, die hat sich offensichtlich das Genick gebrochen. Und dann sagen sie aber, egal, wir ziehen trotzdem ein. Wird ja wohl kein schlechtes Omen sein.
Naja, aber da waren die noch nicht so.
Ach, also, da nimmst du jetzt wieder einen Schutz.
Naja, aber man kann ja nicht alles auf Esoterik immer schieben.
Also, wenn sich eine Krähe von mir umbringt, denke ich schon, wait a fucking
night. Aber du hast auch eine spezielle Verbindung zu Krähen.
Das stimmt natürlich, ja, das stimmt. So, dann ziehen sie also in diese zweite Wohnung
jetzt
und.
Ob jetzt Adresse The Crow wäre oder sowas.
Und da haben sie dann eine Bulldogge und dieser Hund sieht nachts so Dinge. Das haben wir auch schon mal ein bisschen angesprochen, dass Tiere ja, denen das immer so ein bisschen zugeschrieben wird. Der guckt mal komisch in den Spiegel, der guckt mal komisch in die Kommode und irgendwie ist da wohl was. Und dann, das fand ich ganz spannend formuliert auch im Buch. Wir standen da mit nackten Füßen nebeneinander auf dem kalten Fliesenboden, noch schwitzend von den schlimmen Träumen und bekamen unsere Münder nicht mehr zu. Die Tür zum Schacht war offen. Jetzt denkt ihr natürlich, naja, Andreas, du musst doch erstmal erzählen, dass es einen Schacht in dieser Wohnung gibt. Nein, es geht nämlich weiter mit. Dazu müsst ihr wissen, in dem größeren unserer beiden Badezimmer gab es oben rechts über dem Waschbecken in der Wand einen Schacht. Wo ich so denke, okay, kann man das nicht erzählerisch vorher einbauen, dass es in dieser Wohnung einen Schacht gibt?
So einen Rückblick machen nochmal.
Damit es halt dann spannend ist, wenn plötzlich da steht, die Tür zum Schacht war offen. Versus, ach so, dazu müsst ihr übrigens wissen, wir haben einen Schacht in der Wohnung.
Ja, da kann man eigentlich normalerweise, wenn man schreibt, es ist ja keine Geschichte, die erzählt wird. Man schreibt aber nochmal, erzähle ich nochmal vorher, dass es einen Schacht gibt.
Genau, damit das dann nämlich ein Big Thing ist. Nun, und durch diesen Schacht kommt wohl, ganz doof gesagt, nachts irgendwie ein Dämon in diese Wohnung und stört die beiden beim Schlaf. Das führt dann dazu, dass sie auch mal ihre Matratze umdrehen und da ist dann plötzlich
So ein Blutfleck oder so.
Blutfleck sowas, in Form eines Schlüssellochs drauf.
Ja.
Und spätestens jetzt hatte ich so das Gefühl, wir sind irgendwo in der Netflix-Serie angekommen. Von den Steam.
Naja, wenn die Geschichten dann zu irgendwas führen würden, wäre es ja schön. Aber ganz viele Geschichten enden ja auch dann mit irgendwie mit zu sagen, okay, und dann nächsten Tag ist nichts passiert. Und dann war es vorbei.
Ja. Und da habe ich mir auch nochmal bewusst geworden, also Lisha ist ja muslimisch und Lou ist eigentlich ja christlich, sagt sie. Das heißt, die haben eigentlich aus beiden Weltreligionen die schlimmsten Dämonen auch wahrscheinlich für sich beschwört. Ja, und dann gehen sie zu so einem Priester und der sagt ihnen einfach, ach so, ja, ihr wurdet, glaube ich, verflucht. Ach so, okay. Und das führt dann dazu, dass sie dann sagen, okay, dann schlafen wir lieber nur tagsüber, weil nachts trauen wir uns nicht mehr.
Und, ist auch so geil.
Oder? Und sie nimmt dann im Wesentlichen eine Überdosis Schlaftabletten.
Ach ja, stimmt.
Was nicht dazu führt, dass sie irgendwie nachts durch die Wohnung wandert. Und im Buch heißt es,
die Schlaftabletten.
Lou hätte sie gefilmt.
Oh, dabei.
Wirklich? Wo ich dachte, er hat mir später die Videos gezeigt.
Ach ja, stimmt, ja klar.
Ja. Ne? Weil sie dann so ein bisschen, ja, halluziniert in Anführungszeichen oder zumindest durch die Wohnung läuft, überall so Familien sieht, Leute sieht, die nicht da sind.
Ich finde es auch geil, dass die am Ende des Kapitels sagen so, nee, an den 5 Schlaftabletten, die du genommen hast, daran kann es nicht liegen.
Ich fragte den Arzt am nächsten Tag, ob man bei einer Überdosis halluziniert und er antwortete mir, definitiv nicht. Ja. So, und also das hast du gerade schon gesagt, sie schauen natürlich trotzdem The Conjuring, weil ja. Das macht man ja so am nächsten Tag. Wo ich so denke, also wenn mir wirklich sowas passiert, dann bin ich doch 500 Kilometer weg. Dann will ich nicht mehr eine Nacht in dieser... Ja,
wenn du es dann glaubst, dann auch, ne?
Also wenn hier jetzt plötzlich was runterfällt, ich habe eben noch überlegt, ob ich irgendwie extra, was...
Ja, mit dem Faden dann.
Ja, ist das wirklich, habe ich überlegt, ob ich hier was umfallen lasse.
Ja, so. Schade, das wäre witzig gewesen.
So, dann dachte ich aber, also wenn sowas wirklich passieren würde, ich wäre natürlich hier raus morgen aus der Wohnung.
Naja, wenn keine das irgendwann runterfällt, ja wahrscheinlich hoffentlich nicht.
Na, kommt drauf an, was es ist. Aber wenn was Paranormales passiert... Ja. Dann bin ich doch weg.
Ja.
Und schon gar nicht gucke ich dann, naja gut, gucke ich erstmal The Conjuring.
Ja, man muss sagen, das ist so ein Film, wo es auch darum geht, ne?
Ja.
So ein Horrorfilm.
Ja, so. Dann passieren so kleinere Sachen dann, in dieser zweiten Wohnung.
Dann kaufen sie diese Ouija-Board, geht's jetzt noch weiter, oder?
Und
oder
dann, wo bist genau.
Du? Genau. Und dann habe ich diesen ersten kleinen Absatz. In der verfluchten Wohnung hat aber auch etwas angefangen, das uns heute noch, wenn wir nur daran denken, die Kehle eng werden lässt. So heftig, dass wir es euch ausführlich erzählen müssen. Und dann habe ich gedacht, wann kommt es denn? Also, dann passiert 30 Seiten gar nichts. Was sie für einen schlimmen... Also, kannst du dich daran erinnern, was dann dieses schlimme Erlebnis ist? Weil es kommt dann nicht.
Es kommt nicht?
Nein. Es ist wirklich nicht schlimm.
Also, es kam zumindest für mich wieder so ein Ouija-Board-Gag. Sie probieren ja dann ewig so erstmal mit so einem selbstgemachten Brett solche kleinen Sessions aus und nur ein kurzer Joke, weil dann passiert irgendwie doch was mit dem Gläserrücken. Bei uns beiden gleichzeitig, wie ein kleiner Stromschlag an der Fingerkuppe. Was passiert denn da jetzt? Da werden die Buchstaben F und I gelegt. Und das fand ich witzig, weil sie einen Stromschlag kriegen und dann dachte ich, ob die Geister gesagt haben, ja geht mal an den FI-Schalter, wenn ihr gerade einen Stromschlag habt. Da ist vielleicht die Sicherung raus. Weil die legen wirklich einfach nur F und I, mehr nicht. Und da dachte ich, okay, man kann offensichtlich auch Jokes machen als Geist. So wie der eine Typ Just Kidding gesagt hat stimmt, und die da 5 Jahre...
Nur Joke-Geister.
Ja, vielleicht.
Aber wirklich, es passiert ja nichts bei der schlimmen Session. Wenn du mir ganz am Anfang des Kapitels sagst, jetzt kommt die schlimmste Geschichte und dann kommt sie einfach nicht.
Ja, dann löst man sein Versprechen nicht ein.
Nee, Annelisa. Allgemein ist mir sehr, sehr oft aufgefallen, dass sie sagen... Mein Herz schlug so hart in meiner Brust. Sowas hatte ich noch nie erlebt. Ich hatte fürchterliche Angst. Das wird das Schlimmste meines Lebens. Ist so unverhältnismäßig oft kommen diese Sätze in diesem Buch vor, dass man diese irgendwann nicht mehr ernst nehmen kann.
Ja, man kann auch sich emotional dann nicht jedes Mal wieder neu drauf einstellen. Ja, dann kommen auch so Sachen wie, das fand ich ganz witzig, so ein Onkel Haidar. Der Onkel meiner Mutter ist früh gestorben. Das ist einfach so ein ordinärer, pöbelnder Typ. Den haben sie dann quasi an der Strippe. Den war nicht gut. Der ist einfach so ein Typ, der sich da so mehr oder weniger einwählt auf das Ouija-Board und einfach nur pöbeln
will. Einwählt auch.
Ja, und dann fragt sie ihre Mutter, sag mal, kann das sein, dass der Onkel so ein ordinärer Typ war, der immer so sehr explizit geredet hat? Ja, das war dann Onkel Haidar, den sie dann getroffen hat. Dann fliegt hier und da mal ein Kissen. Und dann kommt noch mal ein kleiner Höhepunkt auf Seite 130 und 31, nämlich so. Und das ist natürlich, wenn man irgendwie mit einer Frau vielleicht diskutiert und sie plötzlich sagt so, dann hat man ein scheiß Problem. Aber mit so, mit ZZ handelt es sich um so einen Dämon. Und auch das ist wieder so eine Sache, das hat Ihnen die Hexe, glaube ich, auch erzählt. Vorsichtig, wenn ihr mit eurem Ouija-Board rumexperimentiert. Es gibt so einen Dämon namens Soso, der ärgert gerne die Leute, die damit experimentieren.
Haben Sie schon öfter gehört, ja.
Ne? Und dann passiert es eines Abends, ist irgendjemand da, der mit uns reden möchte? Wir freuen uns, wenn du Kontakt zu uns aufnimmst. Plötzlich, ohne jede Vorwarnung, zog es uns die Plakette nur so weg unter den Händen. Wir guckten uns verwirrt in die Augen, die Kraft war so anormal stark, dass ich mit einem Mal ein ganz komisches Gefühl im Bauch hatte. Das ist gerade nicht wie sonst. Das ist keine normale Seele, die uns hier kontaktieren möchte. Es ist anders als alles, was wir bisher erlebt haben. In dem Moment, als hätte jemand das Kommando dazu gegeben, versammelten sich auf der Kastanie gegenüber hunderte von schwarzen Krähen, Elstern und Raben. Nur die Vögel von der ganz fiesen Sorte waren
Ich dachte auch, okay, jetzt geht's los.
Ja.
Aber dann,
wie im bekannten Horrorfilm Die Vögel von Alfred Hitchcock. Erst waren Lisha und ich noch überrascht, guckten uns an und ich meinte, wo kommen die denn jetzt her? Da fingen all diese Vögel an zu schreien und zu krähen wie verrückt. So laut, dass wir unser eigenes Wort nicht mehr verstanden. Eine Krähe hackte mit ihrem Schnabel sogar auf das Balkongeländer ein. Lisha klammerte sich hilfesuchend an mich. Dazu kam ein fieser Wind auf eine Kerze. Das muss so sein, wussten wir. Ein ganz besonders fieser Dämon. Wir wollten nur noch, dass es aufhörte. Schnell, lass uns das abbrechen, Silly. Und dann legten wir unsere feuchten Hände auf die Plakette und hofften, beteten, dass der Geist, a.k.a. Soso, uns bei der Sitzung, die Sitzung auch wirklich beenden lassen würde. Als ich die Plakette schließlich langsam auf Goodbye schob, flogen mit einmal.
Und das ist so schade. Also, das würde ich sogar sagen, vielleicht glaube ich Ihnen das sogar, weil es baut sich so schön auf und dann die Vögel kommen, ah ja, ist klar, und goodbye, ciao. Da ist ja überhaupt gar nicht irgendwie was passiert eigentlich. Und das fand ich dann so, ich dachte, oh krass, was passiert denn jetzt? Und dann, das Glas geht auf goodbye, okay, das war's,
ciao. Das macht es ein bisschen glaubwürdiger, ne? Weil man
macht es glaubwürdiger, weil nichts Cooles passiert eigentlich.
Ja, genau.
Was ich noch auf 129, ich springe nochmal ganz kurz zurück, weil ich das auch so spannend fand. Ihr könnt aber einfach euch vorstellen, als wäre es diese Geschichte gewesen. Da lese ich auch mal kurz vor. Als dann an einem heißen Sommerabend die wirklich bösen Mächte zu uns ins Haus kamen, war es mit dem Schlaf in unserer Wohnung wirklich endgültig vorbei. Wie gut, dass wir diese wirklich gruselige Uja-Brett-Sitzung ohne Kamera abgehalten haben. Die war einfach zu heftig und wir wollen euch ja keine Angst machen. Wo ich denke so, ja, die geilen Sachen werden dann aber komischerweise nicht aufgenommen.
Ist schwierig.
Ja.
Dann greift Lisha nach diesen ganzen, ich glaube, 3 Wohnungen sind es inzwischen, wo sie immer wieder verfolgt werden solche Begegnungen haben, zum Exorzismus.
Ja.
Das heißt, das ist dann wirklich so wie in einem Film eigentlich, denn sie gehen zu einem Hoka, was glaube ich so ein Priester ist, muslimisch. Und der sagt dann, alles klar, ich helfe euch. Und das beschreibt sie dann so, dass er sagt, sie hatte einen Schaden vom Teufel. Und dann führt er so eine Art Ritual durch,
er zieht was vom Rücken.
Quasi wie so ein Gewicht, was von ihr genommen wird. Und das ist der Teufel, der irgendwie so ein bisschen auf ihr sitzt. Und dann kommt sie raus aus dieser Behandlung und sagt, sag mal, Lou, warum habt ihr denn nicht verhindert, dass der Typ mich so mit so einem riesen Stock schlägt, weil das so ihr wehgetan hat und sie so Schmerzen hatte? Und dann sagt Lou, du, wir gehen noch mal rein, ich zeig dir den Stock. Und dann ist es nur so ein ganz kleiner Stock, so mit ungefähr, dem er sie punktuell berührt hat, mehr gestreichelt hat. Aber da das der Teufel war, der auf ihrem Rücken saß, hat sie das mal 100 gespürt, diese Schläge.
Hat die Geschichte was mit dir gemacht? Ich fand die auch
Ich fand das filmreif.
Das fand ich tatsächlich auch eine gute Geschichte.
Ja.
Also in dem Buch mit lauter Mauern-Geschichten freut man sich ja dann über so ein Erlebnis. So, dann zieht sie nach Mallorca, das hast du gerade schon gesagt, glaube ich.
Ne? Ja, und sie sind so, jetzt mal wieder, sie nehmen halt wieder das dumme Hexenbrett mit. Alles ist eigentlich cool.
Neues.
Also sie haben sich sogar ein neues gekauft, ja stimmt.
Sie lassen das zurück und dann kaufen sie sich ein neues.
Ja, sie ziehen nach Mallorca und eigentlich shit is going down, sobald sie dieses neue Board dann auspacken. Und dann kommt es zum Return dieses bösen Wesens, was wir eben schon gehabt haben. Bitte nicht schon wieder diese Dimension, betete ich innerlich und fasste mir instinktiv an meinen Hals. Dann der Schock, wo war meine Kette?
Andreas, hier ist was runtergefallen, aber das war das Paket, was du eben hingestellt hast. Aber fuck, das ist natürlich jetzt gruselig.
Fucking scary. Dann der Schock, wo war meine Kette? Wir erinnern uns, sie hat ja diese Kette um. Und
ich hätte nicht gedacht, dass es die längste Folge ever wird, die wir hier machen. Aber erzähl schon. Das ist
Geschichten erzählen, was wir machen.
Wahnsinn.
Ja, Marc schneide ich ja noch komplett raus.
Ja,
das sind ja mal 20 Minuten, das war ja nix. Plötzlich fing der unbekannte Umriss im Rahmen der Gästetoilette schaurig an zu lachen. Das Wesen kam etwa 3 Schritte auf mich zu und ich konnte es durch das wenige Laternenlicht sehen. auf Seite 154 bin ich. Es war das ekelhafte, blasse, weiße Gesicht mit den verwuschelten schwarzen Haaren, welches mich schon einmal in meinen Träumen besucht und sich als Lou ausgegeben hatte. Das Wesen, das mir so ekelhaft übers Haar gestreichelt hatte. Ich wusste, ich muss sofort nach oben ins Schlafzimmer rennen und Lou davon überzeugen, mich sofort aus diesem Albtraum herauszuschütteln.
Ja, sie geht dann da hoch zu Lou und sieht sich selbst schlafen. Neben dem Papageienbaby, was ich auch eigentlich nochmal, was ich hier nochmal extra markiert habe, wo man denkt so, die setzen immer so viel voraus, glaube ich, so YouTube-mäßig oder so Instagram-mäßig, weil ich habe noch nie vorher, vor dieser Geschichte, noch nie von einem Papageienbaby gehört, was sie irgendwie gerettet haben.
Ich auch nicht.
Ein verletztes Papageienbaby, was plötzlich so random, ja, dann habe ich unserem verletzten Papageienbaby zu Bett gebracht, wo man denkt so, hä, wo kommt, was für ein Papageienbaby denn jetzt?
Ja, und man ist beim Lesen auch so, dass man denkt, ach du Scheiße, jetzt kommt das Vieh zurück. Und denkt man, oh, Papageienbaby, süß.
Ja.
Zeig mal,
wie sieht denn das aus? Und wie sieht sowas aus, will man dann auch wissen.
Ja. Ja.
Gut, geht sie hoch zu sich selbst und sieht sich da selbst liegen. Das finde ich auch immer so gut. Sie hat so immer so Out-of-Body-Experiences.
Ja, apropos Out-of-Body-Experiences.
Oh, fuck. Hattest du sowas auch schon mal, Andreas?
Eine andere sehr nahe Verwandte, nennen wir sie Gunnar, hat Folgendes erlebt. Nun muss man ja sagen, ich komme aus der DDR und sie hat geträumt, dass die Mauer gefallen ist. Stellt sich aber raus, wenn man Westdeutschen begegnet, nee, sie ist immer noch da, nur in den Köpfen. Das ist aber nur eine kleine Parabel, die nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun hat. Was ich erzählen wollte ist, es gab damals, heute würde man das Gothic oder so nennen, damals nannte man das Gruftis.
Ja.
Und Gruftis waren so ein bisschen, jetzt sehr simplifiziert, schwarz gekleidet, hatten so einen sehr... Das
muss man nicht erklären, man weiß das doch.
Ja. Da, ich. So einen sehr markanten Duft auch. Und haben
sich auch immer sehr schön gerochen.
Ja, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was das nochmal Patchouli? Für ein Duft war. Ja, nee, irgendwie sowas. Und sich auch gerne an Friedhöfen rumgetrieben und haben auch so ein bisschen mit dieser ganzen Teufelsanbetung, Satanismus kokettiert. So, ne? Und fanden das halt auch cool. Eigentlich eine Jugendbewegung. Naja, gibt's und eine sehr... Nee, gibt's... Naja, ist ein bisschen in Gothic und Emo irgendwie so aufgegangen, ne? Oder Satanismus. Und so begab es sich, dass diese nahe Verwandte auch Teil dieser Szene war und man sich dann so ein bisschen mit diesen Sachen beschäftigte, auf Friedhöfen rumgehangen hat und auch hier und da mal so ein Pentagramm und so gemalt hat und sich dann so selber reingesteigert hat. Und irgendwann hat es bei dieser sehr nahen Verwandten dann dazu geführt, dass sie nachts aufgewacht ist und über ihrem Bett geschwebt ist, sich nicht erklären konnte, sie konnte nicht nach oben, nach unten greifen. Komischerweise
gar nicht erklären, Andreas. Das ist ja wissenschaftlich gar nicht zu erklären.
Und das Einzige, was sie aus dieser Position sehen konnte.
Ich habe hier so diese von oben herab Nummer, ne?
Du musst schon aus ihrer POV-Perspektive, war ein Spiegel. Und in diesem Spiegel sah sie dann eine hässliche Fratze, die sinngemäß sowas sagte wie, komm zu mir. Und das war der Moment, am nächsten Morgen ist sie aufgewacht, Fragezeichen, hatte sie überhaupt geschlafen? Oder war das alles echt? Wo sie gesagt hat, sie hört auf mit diesem Kram und hat die Szene verlassen und ist ganz normal eine gutbürgerliche Hexe geworden.
Sie verlässt das Set.
Ja, also auch das.
Ja. Ja, ich will dann nicht die ganze Zeit immer so gegen
zu spät.
Ja, ich bin jetzt offensichtlich der Wissenschaftstyp hier. Oh,
das ist aber auch
das weird. Das habe ich niemals gedacht,
weil du bist
dass ich in diese Rolle.
Ihr kommt aus einer Akademikerfamilie.
Das stimmt auch nicht mal.
Man hört ja selten in solchen paranormalen Geschichten, dass die in Universitäten sich rumtreiben, ne?
Ja, ganz genau.
Im Lehrstuhl. Ja. Und das ist im Wesentlichen aber auch der Höhepunkt dieser Return dieses Wesens auf Mallorca. Denn danach kommt super weird das Quiz, was wir mit dann Marc gespielt Quiz, haben.
Ja.
Super unvermittelt.
Ich lese mal paranormale Erfahrungen von Fans, Familie und Freunden.
Ja. Wie ging's dir damit?
Mir ging's damit, alles klar, wir müssen noch Seiten füllen. Fragen wir mal andere Leute noch.
Ja, also man hat natürlich keinen Bezug zu den Protagonisten. Und das muss man ja, also dem Buch eigentlich auch schon fast zugute halten. Das sind halt wirklich manchmal pro Geschichte nur so zwei Seiten. Das führte aber natürlich auch dazu, dass man irgendwie null sich mit der Geschichte irgendwie auseinandersetzen kann. So manchmal ist es so, okay, es spielt in Kroatien und das ist passiert, eine Seite, keine Ahnung, wir hatten Holzrollos und die waren draußen mutiert, da hat's klack, klack, klack gemacht und dann habe ich rausgeguckt, da war niemand und dann habe ich nochmal nachts geguckt und da war doch irgendwer und eine Nachbarin hat gesagt, ich habe da auch jemanden gesehen.
Genau.
Ende. Und so diese Couleur von Geschichten. Und im Gegensatz zu Lisha und Lu, zu denen man ja noch ein bisschen Bezug hat, weil man so ihre Background-Story kennt und mit denen, okay, die hatten doch schon mal das Problem in der ersten Wohnung, ist das natürlich so ein bisschen random.
Irgendwie. Ja, und viele dieser Fangeschichten enden einfach mit, und dann ist nichts mehr passiert.
Ja.
Ist mir aufgefallen. Es hat ein paar Mal im Haus gepoltert, aber dann war es auch weg am nächsten Tag.
Und das sind nochmal so, was sind das, 20, 30 Seiten?
Ja.
Von solchen Geschichten, oder 10, 15 Geschichten?
Und dann denken wir, es sind da auch so teilweise so Geschichten dabei. Ich weiß nicht, ob es Einsendungen waren, wo man denkt, okay, das hat jetzt eine Grundschülerin geschrieben. Und dann kommt aber im nächsten Satz, nach meinem Schulabschluss machte ich Urlaub in Griechenland.
Also, ja, auch so schlecht redigierte Geschichten, ne?
Es sind so ganz, ganz schlecht geschriebene Geschichten. Und dann denkt man, okay, alles klar, die ist sehr, sehr jung. Und dann erzählt sie aber, nee, fuck, ich habe schon meine Schule beendet und schreibt trotzdem noch so.
Ja. Gleichzeitig dachte ich aber, wie gesagt, auch, also dem Buch muss man schon zugute halten, dass es so recht knackig ist. Also ich hatte schon recht schnell auch durch, weil es so simpel geschrieben ist, aber weil sie auch natürlich so straight to the point kommen.
Ja.
Bei den stärkeren 4, 5 Geschichten, finde ich, funktioniert das schon. Da hatte ich auch schon ein bisschen Gänsehaut und dachte so, okay, der ist schon krass irgendwie, was da jetzt geschrieben steht.
Na, ich frage mich dann, also ich bin dann auch trotzdem wieder realistisch, weil ich die ganze Zeit so denke, okay, wieso will denn ein Geist dann diese Türen öffnen oder wieso wirft er einfach, Geist wirft doch nicht ein Buch um. Wenn ich so ein Geist wäre, würde ich doch andere geilere Sachen machen.
Ja, gut, aber vielleicht gab es das ja auch mit Just Kidding und FI-Schalter. Also vielleicht gibt es ja auch witzige Geister, die das machen. Man weiß ja nicht, was man für Möglichkeiten hat.
Ich habe mir so 3, 4 Sachen aufgeschrieben. Ja. Auf Seite 199 möchte ich dich noch einmal etwas befragen, Andreas. Erstmal ist natürlich dann auch immer wieder sofort, natürlich fing sie an zu beten, um den Geist zu vertreiben. Das finde ich immer stark.
Ja.
Aber wenn wir uns mal in den ganzen letzten Absatz von Seite 199, werde ich dir mal vorlesen, dann will ich mal wissen, was du davon hältst. Mhm. Das ist eine Fangeschichte, ne? Diese Geschichte werde ich nie vergessen. Und natürlich haben wir meinem Freund nichts davon erzählt. Männer reagieren da ja nicht so gut drauf. Und wir wollten ihm ja keine Angst machen. Das ist mir aufgefallen, dass sie dann so gesagt hat, Männer reagieren da ja nicht so gut drauf.
Über diesen Satz bin ich auch gestolpert.
Ja, hast du den nicht notiert?
Ich habe mir den nicht notiert.
Weil es eine Fangeschichte war?
Nee, habe ich vergessen. Es gibt keine andere Erklärung. Außer was Übernatürliches, dass ich doch hätte schwören können, dass da ein Zettel drin war. War er aber nicht. Ich finde es spannend und habe darüber nachgedacht. Und ich finde, das ist ja auch in Filmen oft so ein Stereotyp. Dass oft, wenn irgendwie so dieses Classic Paranormal Activity oder so, die Frau ist meist die Erste, die irgendwie drauf eingeht und sagt, das stimmt irgendwas nicht, während der Mann erstmal der rationale Part ist, der sagt, nein.
Der Skeptiker,
Der Skeptiker ist. Das ist schon so ein Filmtrope. Und dann dachte ich, ist das in der Realität auch so? Man sagt das ja, alles Klischee, Frauen schon eher nach, dass sie da so einen Zugang haben zu seiner Spiritualität. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Aber ich verstehe diese Zeile.
Aber es ist natürlich dieses Mann-Frau-Denken, was wir uns verlösen wollen eigentlich in der Gesellschaft.
Und und wenn meine Partnerin doch sowas erlebt, also das dachte
dann
ich
dann nämlich auch. Dann will man das doch erzählt bekommen.
Dann will man es erzählt bekommen und man wird es ja auch glauben, oder? Das wäre doch super weird, wenn...
Ich lache, ich grinse ein bisschen.
Wenn deine Freundin dir sowas erzählt...
Nee, dann will man das glauben. Wir haben natürlich über die letzte Geschichte noch nicht gesprochen, was wir noch ganz kurz machen wollen, glaube ich. Aber ich möchte dich vorher noch fragen, klingt auch vielleicht chauvinistisch, aber wie viel glaubt Lu davon wirklich? Der ist der Mann.
Ja,
der.
Ja.
Und wie viel sagt er sich, lass sie ruhig reden, ich mach mit, komm, es läuft ja gut bei
YouTube. Also ich sag mal so, ich glaube, wenn ich jemanden dreimal fragen würde, ob er in seiner Kindheit was Paranormales erlebt hat, würde er vielleicht sagen, nö, erinnere ich mich an nichts. Wenn ich sagen würde, wie wäre es denn, wenn wir ein Buch zusammenschreiben mit paranormalen Geschichten und ich dann nochmal fragen würde, ist dir in deiner Kindheit nie was Paranormales?
Gar nichts.
Dann würde ich vielleicht beim nächsten Mal nachfragen, da würde mir doch plötzlich dann schon, doch, da war die, doch mal diese eine Sache.
Mit meiner Mutter, ja. Mhm.
Die ist doch vielleicht auch buchtauglich. Ich glaube, ohne deren Beziehung genauer zu kennen.
Nachdem, was Marc auch
sie gibt den Ton gesehen.
Ja, sie gibt
den Ton. Sie wollte, dass dieses Buch entsteht und hier ist es.
Ja.
Und das Paranormalste an diesem Buch ist definitiv, dass da Lou drauf ist unter diesem Titel für eine Sache, für die er null steht.
Ich glaube nicht, ne?
Oder?
Hattest du auch den Eindruck, dass er einfach nur mitmacht, ja.
Aber er hat halt fucking die geilsten Geschichten. Na, also bin ich froh.
Wahrscheinlich ausgedacht.
Ja, also, aber das sind doch Storyteller.
Ja, total.
Am Ende.
Ich finde auch noch spannend, was mein letzter, bevor wir zur letzten Geschichte kommen, es wird sich dauernd gerechtfertigt, finde ich, in diesem Buch. Mhm. Ja, ja, ihr glaubt ja jetzt auch an Zufälle, aber das ist doch hier der Beweis. So, wo die sagen, okay, alles klar, Zufälle gibt's ja und so, klar. Das kommt am letzten, ganz oft am Ende eines Kapitels kommt, ja, es kann natürlich auch alles Zufall sein, aber das ist, es ist doch crazy, oder nicht?
Ja. Zumal, wenn der Beweis dann einfach ist, dass eine dumme Taucherbrille von der Leitersprosse fällt, dann reicht mir das nicht als wissenschaftlicher Beweis. Da bin selbst ich skeptisch. Also eigentlich würdest du mit einem Bang starten und mit einem Bang enden. Ja. Also das wäre für mich, und das ist auch eigentlich das Ende, ist quasi, hey, dieser Geist, von dem wir jetzt dreimal gehört haben, der ist jetzt auch auf Mallorca. Ende. Mehr oder weniger. So, okay, ist der immer noch da? Weil das würde auch dazu führen, dass ich google und sage, hö, haben die das dann immer noch? Dann
könntest du diese Fangeschichten vielleicht nochmal so zwischen so Kästchen einbauen.
Ja, genau.
Die man zur Not überspringen kann. Die man relativ schnell checkt, okay, hast du diese Fangeschichte zwischendurch, überskippe ich kurz.
Also ein bisschen wie bei Jeremy Fragrance, wo auch plötzlich dann diese Parfum-Tipps drin kamen, zwei Seiten, und
ja,
dann auch
ja
wieder
gut,
gar nichts.
Die wollten, mochten wir ja.
Ja, aber so von der Platzierung her so weird, unangekündigt. Ja. Und dann war es auch wieder vorbei. Und dann kommt ja hinten raus nochmal ein Glossar,
der einfach nochmal,
wo auch die Hälfte der Begriffe, die in diesem Glossar sind, kommen nicht im Buch vor.
Ich habe das Glossar komplett übersprungen.
Ja, weil das sind so Begrifflichkeiten, da könnte auch
Trojon.
Ja.
Dämonenkönig.
Kommt nicht drin vor.
Kommt nicht drin vor.
Wie Wahrsagen, geht nicht um Wahrsagen, kommt auch nicht dran. Xafan, kommt alles nicht dran.
Ja, es gibt einfach auch einfach viel von Wikipedia übernommen. Naja.
Tja, was halten wir denn jetzt davon?
Ja, was halten wir davon? Lisha und Lou, also die Einordnung von Marc hat sehr viel für mich kaputt gemacht.
Finde ich auch.
Ich fand die eigentlich nicht super unsympathisch. Ich fand, das war ein Trash-Buch komplett. Also, es hat auch richtig gute Bewertungen, ne? Ist es aufgefallen?
Nee. Oh ja, 4,6 Sterne.
Ja, 4,6 Sterne. Und auch wirklich gute Bewertungen.
Also, ich bin da gut durchgekommen. Ich fand das auch spannend, dass das ein Themenbuch ist.
Ja, finde ich auf jeden Fall eine bessere Idee als so ganz normale Biografien, das auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, das hat durchaus auch einen Markt. Ich kann das schon nachvollziehen. Wer Bock hat, sowas zu lesen und so sagt, oh, ich würde gerne mal so ein bisschen, weil fast jeder, das muss man auch mal kurz sagen, diese Fangeschichten, du würdest wahrscheinlich in einer Gruppe von 10 Leuten immer mindestens 2 Leute finden, die sagen, naja, mir ist da auch mal was irgendwie passiert. Was
naja, ich habe ja, wir sind ja 2 und das ist ja schon 50%.
Ja, das da weißt
Podcast.
du weißt als Wissenschaftler, dass das natürlich unempirisch ist, was du gerade machst, aber in der Größenordnung würde das so sein, dass es immer irgendwie Leute gibt in der Freundegruppe, die sagen, naja, da ist auch mal irgendwie was passiert.
Ja.
Und dem so einen Buchrahmen zu geben, finde ich besser, als mir ihre fucking Lebensgeschichte anzuhören, die wahrscheinlich bocklangweilig und toxisch ist.
Naja, wenn Marc sagt, dass sie so richtig kriminelle Vergangenheit hat, hätte ich das ehrlich gesagt lieber gelesen. Naja, aber kommen wir, glaube ich, zu unserem großen, großen Bewertung. Würdest du sagen, schmökern oder verhökern, so nennen wir es.
Also, ich bin gut durchgekommen, hatte ein paar Gänsehautmomente, also fand das,
wenn
es durchaus
schmökern, ich gehe sofort aus der Tür raus, ne? Du siehst mich nie wieder.
Und es wird eine Freude sein für mich, dieses Buch zu verhökern.
Ja. Muss man doch verhökern.
Das
ist so scheiße geschrieben. Also wirklich auf einem Grundschulniveau geschrieben. Das haben wir ja gar nicht angemerkt so richtig, dass die Sätze Subjekt, Prädikat, Objekt meist einfach nur sind so, also manchmal kommen auch 4 Worte in einem Satz vor, aber es ist schon peinlich geschrieben, finde ich, und dieses Paar ist unglaublich unauthentisch und auch komplett gleich in den Geschichten. Das fand ich am schlimmsten, dass diese Geschichten komplett gleich geschrieben ist, dass diese Autorin sich nicht mal die Mühe gemacht hat, die Lou-Geschichten anders irgendwie abzuheben von den Lisha-Geschichten. Was soll das denn? Also, Und auch diese Geschichten von den Zuschauerinnen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie einfach gesagt haben, ja, Jessica Kohlmann müsste man mal anschreiben vielleicht, ob es die überhaupt gibt. Oder ob sie sich einfach gesagt hat, okay, alles klar, ich google mir die irgendwie zusammen und erfinde die, weil die sind nämlich auch genauso scheiße geschrieben. Also, weg damit. Es tut mir leid, Lisha und Lou, wahrscheinlich nette Leute.
Nee, was Marc gesagt
das hat. Haben wir ja gehört nicht.
Das Nein. sind sie nicht.
Aber es klingt so in dem Buch, von daher, ja.
Lisha und Lou, total paranormal, unsere gruseligsten und emotionalsten Erfahrungen mit Dämonen und
Geistern. Könnt ihr kaufen, Geistern. Natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr es nachlesen.
Oh, das wäre so geil, wenn wir so einen Affiliate-Link
eigentlich ja.
hätten noch zu ein, dem Buch.
Wahrscheinlich, so, ja, wer wird denn draufklicken? Niemand nach dieser Folge.
Wahrscheinlich nicht.
Nein.
Aber ich freue mich natürlich, dass ihr draufgeklickt habt, wenn ihr den Podcast cool findet. Und vielleicht nicht das Buch weiterempfehlen wollt, aber den Podcast, damit ihr das Buch euch sparen könnt, dann macht das doch gerne. Wir freuen uns auf Stuhllektüre, natürlich auch über den Daumen hoch auf Spotify, wenn ihr da eine Bewertung hinterlasst. 5 Sterne, das würde uns natürlich riesig freuen. Und dann schmökern wir für euch weiter in der absoluten Literaturhölle.
Ein Buch haben wir ja noch in der Staffel.
Ja.
Ein letztes.
Wissen wir schon, was wir machen? Also, wir haben ja noch eine PDF vorliegen, ne?
Das ist es doch.
Das ist es, ne? Das machen wir. Vom Italian Dating Expert.
Der Italian Dating Expert.
Der eine Zeit lang so ein bisschen viral gegangen ist, in Anführungszeichen, oder dessen Clips man gesehen hat, wo man dachte, ist das ironisch oder nicht? Turns out, nee, ist nicht ironisch gemeint.
Du hast ihn irgendwo rausgekramt. Ich hatte noch nie von dem gehört.
So ein Italo-Typ mit Dating-Expertise, vermeintlicher. Und er hat einen Leitfaden geschrieben, den man sich auf seiner Webseite holen kann. Und wir schauen mal, was die Dating-Tipps so taugen. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt.
Das ist auf jeden Fall wieder was völlig anderes und das finde ich ganz cool. Es ist eine sehr ausgewogene Staffel.
Und es macht riesig Spaß, das mit dir zu machen, lieber Gunnar.
Wir sagen jetzt Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ne? Tschüss.
In einer Welt, in der man denken könnte, alle Bücher wären schon besprochen, entdecken Gunnar und Andreas die Perlen der Literatur auf der nebligen Abraumhalde der Popkultur. Willkommen bei der Stuhllektüre.